Und damit herzlich willkommen zur letzten Ausgabe der Runaways im Jahr 2024. Mein Name ist Marvin und wie sollte es anders sein? In der letzten Folge blicken wir zurück auf das Jahr 2024 und schauen uns einmal an, was in diesem Jahr eigentlich alles so passiert ist. Das mache ich heute alleine, die liebe Mine lässt sich entschuldigen. Das soll uns aber nicht davon abhalten, hier nur die eine, meine Stimme zu hören, sondern wir haben ganz viele, ganz zauberhafte Menschen mit dabei, die so ein bisschen die Meinungspluralität abbilden sollen und ein bisschen ihre Lieblingsspiele aus dem Jahr 2024 im Laufe dieses Podcasts vorstellen werden. Heute wollen wir ein bisschen zurück auf das Jahr 2024 blicken. Es war mal wieder ein sehr starkes Jahr für Videospiele, aber auch für JRPGs im Allgemeinen. Ich finde, wir sind ja hier so ein bisschen der JRPG-Podcast immer mal wieder an vielen Stellen. Besprechen wir Spiele, die vielleicht die meisten Mainstream-Medien so ein bisschen auslassen oder nicht in der Gänze beleuchten, wie wir das tun. Und wenn man dann sich mal das Jahr so anguckt, dann sind echt viele und auch echt gute JRPGs rausgekommen. Natürlich muss man an der Stelle Square Enix sehr krass da hervorheben, weil die sehr, sehr, sehr viel delivered haben. Wir werden hier im Laufe des Spiels noch, des Podcasts nochmal auf verschiedene Spiele eingehen, weil da echt eine richtig große Handvoll dabei ist. Und damit meine ich halt nicht nur einen Final Fantasy VII Rebirth, was sehr groß und prominent war und auch viele Preise gewonnen hat über das Jahr, sondern da sind viele, viele Sachen dabei. Das werdet ihr gleich merken, wenn wir so ein bisschen die Monate durchgehen werden, denn das werden wir in diesem Jahr mal machen, denn wir werden uns das gesamte Jahr anschauen. Das heißt, ich habe mir alle Releases angeguckt, die dieses Jahr so rausgekommen sind, habe so 2 bis 3 in den meisten Fällen aus jedem Monat mal rausgepickt, wo wir mal, vielleicht erwähnen wir sie nur, vielleicht sagen wir kurz was dazu. Also immer mal so ein bisschen sporadisch schauen, je nachdem, wie es zum Titel passt. Aber um so ein bisschen das Jahr abzubilden, weil ich finde, am Ende des Jahres hat man manchmal vergessen, was war eigentlich dieses Jahr alles released worden? Was ist da überhaupt alles passiert? Und deswegen soll dieser Podcast genau das abbilden. Es ist nicht vollständig. Wie gesagt, es sind pro Monat so 2 bis 3 Titel, auch mal 4, manchmal auch nur einer, die ich mir so ein bisschen rausgesucht habe. Also es hält sich so ein bisschen die Waage am Ende des Tages. Es sind halt, wie gesagt, nur ausgewählte Titel. Das heißt, es sind jetzt nicht alle Releases, die rausgekommen sind. Das wäre langweilig. Das wäre langweilig für mich, weil ich es einfach nur vorlesen würde. Das wäre langweilig für euch. Ich werde hier auch nicht ranken. Das habe ich bereits bei 2 Stunden später gemacht. Hört diese Folge. Es ist eine mega, mega coole Jahresabschlussfolge geworden, wo wir nicht nur wichteln, sondern eben auch unsere Top 5 Spiele betiteln. Ich stehe auch immer noch hinter dem Ding. Ich habe währenddessen Balatro angefangen und gespielt, auch mehrere Runs geschafft. Der ein oder andere, der mir bei Instagram folgt, hat es auch so ein bisschen mitbekommen, wo ich das auch dokumentiert hatte. Auf jeden Fall, Balatro wäre wahrscheinlich nochmal so ein Titel, der vielleicht nochmal reingekommen wäre, weil es echt gut ist. Irgendwas wäre dafür rausgefallen. Aber so insgesamt kann man sich diesen Podcast anhören und mit dem Stand, wie er damals war, ist es auch eine super, super gute Sache. Und es ist auch funny und es ist auch sehr abwechslungsreich, weil wir alle sehr unterschiedliche Meinungen haben. Das heißt, wenn ihr wissen wollt, was so meiner Meinung nach die besten Spiele waren, dann hört diesen Podcast, da habt ihr es nochmal gerankt mit 5 bis 1. Mega gut. 2 Stunden später kann ich eh immer empfehlen, wenn ihr nur Runaways hört, dann hört gerne auch 2 Stunden später, weil da geht's einfach weiter mit noch mehr coolen Leuten und coolen Geschichten. Coole Leute soll es aber auch in diesem Podcast geben. Und dieser Rückblick ist natürlich auch so ein bisschen was Persönliches, ne? Nicht nur die Spiele, die ich jetzt ausgewählt habe, die ich immer mal wieder ansprechen werde, sind persönlich, sondern auch die Einspieler, die dabei sind. Und generell das Jahr an sich ist natürlich immer ein persönlicher Rückblick. Und für mich war dieses Jahr sehr herausfordernd an vielen Stellen. Es war sehr intensiv, weil das meine erste Gamescom war, die ich quasi beruflich geplant habe, weil der ein oder andere hat es wahrscheinlich mitbekommen. Seit letztem Jahr im August arbeite ich ja quasi für die Kölnmesse. Das heißt, bin da hauptverantwortlich für die PR und die Creator-Geschichten, die auf der Gamescom stattfinden. Und das habe ich jetzt das erste Mal von quasi Ende Veranstaltung bis Anfang Veranstaltung durchgeplant, mitbegleitet. Und es war eine super, super intensive Zeit. So, warum erzähle ich das? Ich erzähle das, weil im Rahmen dieser Arbeit haben wir auch etwas gemacht und etabliert. Das nennt sich die Gamescom Creator Academy. Ist ein Förderprogramm für junge Talents, um sie so ein bisschen mitzunehmen, Content zu professionalisieren. Auf jeden Fall waren das am Ende 15 Channel. Super liebe Leute, mega coole Gruppe. Und davon werden wir heute im Podcast auch gleich 3 davon dabei haben, weil ich finde, das irgendwie, das hat was sehr Persönliches, dass die dabei sind, weil das auch so ein bisschen eben mein berufliches Ich mit abbildet. Und alle 3 decken, glaube ich, auch sehr unterschiedliche Aspekte des Gamings ab, weswegen ich genau die 3 Leute eben auch gefragt habe. Und ich würde auch jetzt einfach mal den Anfang machen, würde sagen, wir hören uns die Top 3 Spiele von der Playful Dodo an, weil ich ihren Content total mag und total schätze, sehr wholesome alles. Also wenn ihr da noch nicht folgt, dann macht das liebend gerne, holt das liebend gerne nach. Da würde ich sagen, hören wir jetzt mal in die Top 3 Spiele rein. Von allen hören wir jeweils die Top 3 Spiele. Das heißt, wir haben hier auch immer mal so Rankings drin, auch wenn sie von mir nicht da sind. Und dann springen wir danach in den Januar bis März. Aber bis dahin sage ich erstmal, Mats ab!
Hallöchen an die Zuhörerschaft. Ich bin's Playful Dodo. Schön, dass ihr da seid. Ja, ich habe euch meine Top 3 Games mitgebracht von 2024 und ich würde mal sagen, ich fange auch direkt mal an. Und zwar Nummer 3 ist bei mir Luma Island. Das ist ein Spiel, das tatsächlich erst seit Ende November auf Steam verfügbar ist und hat eigentlich innerhalb kürzester Zeit, gerade für ein Cozy Game, richtig, richtig viele positive Bewertungen bekommen. Meiner Meinung nach auch zu Recht, weil wenn man in dieses Spiel eintaucht, kann man eigentlich ziemlich zu Beginn direkt mal zwischen 7 verschiedenen Berufen wählen. Und das ist mega cool, weil das hat dann auch einen richtig coolen Widerspielcharakter und so. Also ich weiß jetzt schon, dass ich die anderen Berufe auch ausprobieren möchte. Und je nach Beruf bekommt man halt auch verschiedene Skills oder Bereiche sogar auf der Map freigeschaltet. Ich habe zum Beispiel den Beruf Schatzjäger gewählt und habe dann auch direkt am Anfang einen kleinen Hund bekommen als kleinen Begleiter, der mir hilft, versteckte Truhen zu finden. Also der läuft mir halt hinterher und irgendwann findet der eine Truhe, dann läuft er dahin und bellt und sagt, hey, komm mal, und dann kann ich die Truhe da ausgraben. Es ist richtig süß und andere Berufe haben das nicht in dem Spiel und das macht halt richtig den Reiz auch aus. Es gibt da auch versteckte Bereiche. Ich kann zum Beispiel als Schatzjäger in eine Höhle nicht, weil ich nicht den Archäologenberuf gewählt habe. Auch sehr interessant. Und eine weitere Besonderheit an dem Spiel sind die Lumas. Das sind so kleine magische Kreaturen, die kann man aus Eiern schlüpfen lassen und die laufen einen auch hinterher im Spiel und haben dann auch positive Effekte im Spiel. Also so ein kleines bisschen wie so ein kleines Pokémon, aber die Lumas sind auch irgendwie so verbunden mit der Umgebung und so. Und zum Beispiel gibt es da eine Schnecke, die mit einem Skateboard fährt. Ist ganz süß. Mein Platz 2 dieses Jahr ist Infinity Nikki. Dieses Spiel ist wirklich erst vor kurzem rausgekommen, also 5. Dezember, wirklich noch nicht lange. Aber ich habe dieses Game tatsächlich das erste Mal dieses Jahr auf der Gamescom entdeckt. Ich hatte vorher noch keinen Plan von diesem Game. Und auf der Gamescom habe ich es dann direkt auch das erste Mal angezockt. Es ist wirklich noch ziemlich frisch, dass es rausgekommen ist. Wie gesagt, 5. Dezember. Und das Game wird tatsächlich auf der eigenen Website, das ist richtig witzig, als das cozieste Open-World-Game bezeichnet. Also eigentlich für mich als Cozy-Gamerin einfach nur perfekt. Und ich würde eigentlich auch mal behaupten, dass es auch das niedlichste Open-World-Game je ist, weil die Kreaturen da drin einfach ultra, ultra süß ist. Es ist generell ein Dress-up-Abenteuer, also das bedeutet, man sammelt Outfits tatsächlich. Das ist so eigentlich das Ziel des Spiels, beziehungsweise das Ziel ist es, dadurch, dass es ein cozy Game ist, dass man einfach eine entspannte Zeit hat und die Welt erkundet und ja, eben der Nebeneffekt, Outfits sammeln in diesem Spiel und die sind auch ultra süß, also die Kleider, die man da anziehen kann, mega, mega niedlich. Also Infinity Nikki kann ich definitiv empfehlen, es ist auch übrigens kostenlos, also man kann Ingame-Käufe tätigen, aber ansonsten ist es kostenlos und es lohnt sich definitiv, da mal reinzuschauen. So gut, letzt kommen wir zu meinem Top-Game 2024. Und zwar ist das ein Indie-Game, das wurde nur von 2 Leuten entwickelt und es heißt Echoes of the Plum Grove. Das ist ein Farming-Game im Paper-Mario-Stil, also so 2D-mäßig. Und ja, ich habe mich vorher auch abschrecken lassen, also zu Beginn, und dann habe ich dem Game eine Chance gegeben, weil 2D ist nicht für jeden was, das weiß ich, aber ich habe dem Game eine Chance gegeben und jetzt ist es mein Top-Game 2024. Das war auch für mich eine krasse Überraschung. Das Spiel ist ein Farming-Spiel, aber mit Twist, kann ich euch sagen. Und zwar kommt man auf die Insel ganz alleine und baut sich da sein Leben auf. Man kann sich verheiraten, man kann Kinder bekommen und man altert auch. Also man wird auch älter, man wird zur Seniorin und am Ende des Lebens stirbt man auch und kann dann tatsächlich als seine Kinder weiterspielen. Aber ja, dieser Tod ist dieser Twist in diesem Game. Denn nicht nur kann man älter werden und sterben, nein, es gibt auch Krankheiten, die teilweise auch das halbe Dorf ausrotten können. Und es gibt auch die Möglichkeit, sich zu verfeinden und auch Feinde zu töten. Also das geht in diesem Spiel alles. Man kann das auch alles ausmachen, man kann es komplett cozy stellen, aber wenn man es normal mit den normalen Einstellungen spielt, dann ist das alles möglich. Und bei mir war es tatsächlich so, im ersten Jahr hatte ich nur einen kleinen Schnupfen im Spiel und im zweiten Jahr kam mit dem Schiff eine böse Krankheit und hat das halbe Dorf ausgerottet. Ich habe mich dann noch irgendwie selbst mit Medizin geheilt und ja, da mein Sohn auch Arzt war zu dem Zeitpunkt, hatte ich da gute Möglichkeiten und aus meiner Familie ist niemand gestorben, aber eben das halbe Dorf, und ja, so tragische Sachen können passieren. Und ich fand das einfach mega spannend. Es gibt auch ganz viele Geheimnisse, die man entdecken kann. Eine Story, die man durchspielen kann. Auch die Story ist wunderschön und tiefgreifend gewesen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieses Spiel zu spielen. Das waren meine Top 3 Games von 2024. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Vielleicht kennt ihr ja das ein oder andere schon. Wenn nicht, lohnt es sich definitiv, da mal reinzuschauen.
Oh, und deswegen liebe ich diese Einspieler, weil das sind so Titel, die hätte ich niemals auf dem Schirm gehabt. Klar, hier Niki Niki, das hat man irgendwie schon mal gehört und mitbekommen, gerade wie sie auch sagten, auf der Gamescom, aber gespielt habe ich es ja einfach nicht. Das heißt, es würde hier in diesem Podcast keine krass große Erwähnung finden und deswegen diese Einspieler, perfekt. Vielen, vielen lieben Dank. Also da schon mal 3 richtig gute Empfehlungen. Wir werden später nochmal wahrscheinlich in Richtung Cozy Games gehen, weil wir nochmal einen zweiten Einspieler haben. Ich kenne die alle noch nicht, ich höre die mit euch live, deswegen bin ich selber sehr gespannt, ob wir da vielleicht die ein oder andere Überschneidung finden. Sehr, sehr, sehr coole Sachen auf jeden Fall. Aber blicken wir zurück aufs Jahr, denn das Jahr beginnt typischerweise mit dem Januar. Da sind 2 Sachen rausgekommen, die ich mir aufgeschrieben habe, die ich erwähnen wollen würde. Das eine ist das Last of Us Part 2 Remaster. Und ich habe das aufgeschrieben, nicht weil ich es gespielt habe. Last of Us Part 2 an sich, ja, gespielt und mega cooles Ding, sehr intensiv. Ist eine Erfahrung, die, glaube ich, vielen so unter die Haut gegangen ist. Gerade der Anfang ist natürlich sehr, sehr, sehr heavy. Und die ganze Geschichte ist sehr, sehr, sehr heavy. Und auch die Entscheidungen, die Ellie trifft, sind sehr, sehr, sehr heavy. Aber deswegen habe ich das nicht aufgeschrieben, sondern ich habe es aufgeschrieben, weil ich das so ein bisschen quatschig finde. Also, warum gibt es von The Last of Us Part 2 ein Remaster? Das braucht es nicht. Dieses Spiel war doch schon wunderschön. So. Also, bei Part 1, ich verstehe es, ne, es war irgendwie ein PS3-Titel und da nochmal so ein bisschen das Ganze aufzuwerten, das war eine voll gute Erfahrung. Also sehr, sehr, sehr sinnig, was da einfach passiert ist und hat das Ganze mit Part 2 eben auch schlüssig gemacht, sodass die Mechanics gleich waren und viele Sachen einfach als durchgehende Story runter sind. Also das habe ich komplett verstanden. Aber dieses Remaster von Part 2 geht mir nicht in den Kopf und deswegen habe ich es aufgeschrieben. Das andere, was ich aufgeschrieben habe, ist Tekken 2. Also Tekken 3. Ach. Warum bin ich so dumm, ey? Es ist der Anfang des Podcasts und ich fühle mich jetzt schon so, als hätte ich eine Stunde durchgelabert. Es ist natürlich Tekken 8, meine Güte. Tekken 8 ist auch im Januar rausgekommen. Und ich bin gar nicht so ein krasses Fighting-Game-Mäuschen in diesem Sinne. Also so Tekken, Street Fighter, das habe ich, klar, früher auf der PlayStation 1 habe ich Tekken gespielt, aber halt so auf dem Button-Mashing-Level, also nie wirklich gut und nie mit Kombos und was kann das überhaupt? Ich finde das sehr krass, wenn ich Leute sehe, die das können. Mine mag das ja total gerne, hat viele von den Tekken-Vorgängern gespielt und dementsprechend war das auch ihr Spiel, so sie hat das irgendwie hier ins Haus geholt und ich muss ganz ehrlich sagen, es macht schon Bock. Also gerade jetzt vor kurzem bei den Game Awards wurde ja auch angekündigt, dass Clive jetzt dabei ist und wir haben quasi die Edition, wo man für ein Jahr oder so oder zwei eben auch die Charaktere mit dabei hat. Das ist wie so ein Season Pass. Und Clive ist eben jetzt spielbar bei uns und dann haben wir nochmal Tekken angeworfen. Da habe ich wieder gemerkt, es macht schon hart viel Spaß, wenn du gegen Leute spielst, die ein ungefähres Skill-Level wie du haben. Also Min und ich sind da sehr ausgeglichen, ne? Ich gewinne mal hier, verliere mal da und das macht Bock. Also wenn ich jetzt gegen jemanden spielen würde, der das wirklich kann, also wirklich full-on Main-Character und Moves können und blocken, kontern, was weiß ich, dann hätte ich wahrscheinlich keinen Spaß damit, weil der mich so in Grund und Boden oder sie mich so in Grund und Boden spielen würde. Das hat einfach gar keinen Sinn. Aber so, wenn man auf einem selben Skill-Level ist, dann ist es schon eine sehr funny Sache. Es sieht natürlich auch sehr krass aus, gerade jetzt, wo Clive dabei ist, ne, die Sprüche irgendwie über Cosplay und oh, da guckt er sich mal an, was Cosplay ist und sowas. Das ist natürlich auch witzig einfach. Gerade wenn du Clive da auch irgendwie anziehen kannst, wie du willst. Also da diese Final Fantasy und Tekken-Collab, die es ja anscheinend auch schon seit vielen, vielen Jahren gibt, ist sehr cool, dass es nicht tiefer geworden ist, ist ein Crime und ich hoffe, dass sie das nachholen werden, wenn wir jetzt in Richtung Remake Part 3 gehen werden, weil tiefer ergibt Sinn, tiefer ist einfach ein Tekken-Charakter so. Das hat Mine schon so gesagt und wenn man sich das mal ganz kurz vor Augen führt, dann ist das genau so. Es ist eine Faustkämpferin, die da perfekt reinpasst. Also Tekken 8 und tiefer, das muss noch kommen. Aber ansonsten auch unabhängig von den Final Fantasy Charakteren ist es natürlich eine mega, mega coole Sache. Ich verstehe, dass es so diese Teams gibt, Team Street Fighter, Team Tekken, da hat jeder seinen Favoriten. Ich persönlich, wenn ich mich entscheiden müsste, würde immer Tekken nehmen. Also runde Sache, coole Sache, finde ich gut. Für den Februar habe ich mir 4 Sachen aufgeschrieben, weil da einfach sehr viel passiert ist. Das eine ist Helldivers 2. Ich habe Helldivers 2 überschaubar oft gespielt, muss ich sagen. Ich habe es gespielt, weil Kuho da sehr krass drauf beharrt hat und uns dann quasi auch dazu animiert hat, in der 2 Stunden später Gruppe zu 4 zu spielen. Das hat auch mega Spaß gemacht, ist auch eine coole Sache. Ich glaube auch, dass man in dieses Spiel sehr krass reindiven kann, ist aber nicht der Grund, weswegen ich es aufgeschrieben habe. Oder der Grund, warum ich es aufgeschrieben habe, ist einfach der Community-Aspekt und das Worldbuilding und wie eben ein Entwicklerstudio das nutzen kann, um einfach einen Hype zu erzeugen. Ich finde, das ist ein Paradebeispiel, weil Helldivers und dieses For Democracy, das ist ja ein Meme geworden im Februar und teilweise auch im März noch. Das ist ja so durch die Decke gegangen, weil alle eben für dieses For Democracy und diese ganzen Story-Elemente, die sie da einbauen, dass irgendwie Abstimmungen gibt, dann, keine Ahnung, tauchen irgendwelche Schädel, Skelette, Leichen, was auch immer von irgendwelchen Gegnern auf einer anderen Welt und die Community ist dann darüber am Diskutieren, was das zu bedeuten hat und dann tauchen neue Story-Elemente auf und neue Gameplay-Elemente, wo dann auf einmal diese Gegner da sind, die vorher nicht da waren oder ein Planet oder sonst irgendwas. Es sind so viele Dinge da passiert, die ich quasi durch Kuro und durch Chris immer mal wieder, vor allem aber Kuro, immer mal wieder mitbekommen habe und immer mal wieder diese Häppchen aufgenommen habe, die wir auch immer mal wieder im Podcast besprochen haben. Es war einfach, glaube ich, für die Gaming-Landschaft ein richtig krasser Magic Moment. Und wenn man sich mal überlegt, dass dieser Titel eigentlich ein PlayStation-Exclusive ist, also zumindest ein First Party, nicht Exclusive, weil es eben auch auf dem PC spielbar war, von Anfang an, ist es was, also ich glaube, klar, Astrobot hat jetzt viel gewonnen, aber Helldivers war mit einer der größten Erfolge, die PlayStation dieses Jahr hatte, ohne dass, und das will ich jetzt einfach mal so postulieren, ohne dass die meisten auf dem Schirm haben, dass das wirklich ein PlayStation-Titel ist. Weil viele nehmen Helldivers einfach nur wahr, weil es wahr ist. Mine, hi, du kommst gerade gut, ich rede jetzt als nächstes über Final Fantasy VII Rebirth, als hättest du es gerochen. Willkommen im Podcast.
Rebirth?
Ja, ich habe gesagt, du bist entschuldigt für den Podcast, aber für Rebirth kommst du kurz dazu, finde ich gut. Erzähl doch mal, Final Fantasy VII Rebirth.
Was gibt es dazu zu sagen, was wir noch nicht gesagt haben?
Warum?
Mein Game of the Year.
Warum?
Weil es einfach alles ist, was ich nie dachte, ein Videospiel haben kann.
Oh, das, kannst du das nochmal ein bisschen definieren?
Es hat einfach eine Open World
die nicht so ätzend open-worldig ist. Und es hat eine fantastische Story. Und es hat ein fantastisches Kampfsystem. Auch wenn es im Hardmode ein bisschen zu hart ist und manche Sachen nicht ganz so ausdefiniert worden sind, wie sie es hätten sein müssen. Es sieht fantastisch aus, hat tolle Charaktere, es hat tolle Voice-Actor-Innen und ist einfach toll.
Findest du, also im Vergleich zu Remake, ist es besser geworden?
Auf jeden Fall. In allen Belangen.
Was könnte man für Part 3 noch besser machen? Weniger Minigames?
Das ist so, als würdest du sagen, stell dir eine neue Farbe vor.
Stell dir eine neue Farbe vor.
Geht nicht.
Wie geht's besser? Wie kann man es noch besser machen?
Ich habe mich nicht an den Minigames gestört, aber ich bin okay damit, wenn es weniger Minigames werden, weil dann andere Leute weniger darüber flamen können. Und jetzt sind wir auch mal ehrlich, die Geschichte ist jetzt auch nicht so rosig, dass man sich jetzt denkt, ja, jetzt hängen wir erstmal den ganzen Tag im Gold Saucer herum.
Ich muss erstmal ein paar Pilze pflücken.
Ja.
Aber kurze Frage noch, dann darfst du auch wieder gehen. Final Fantasy VII Rebirth hat viele Preise gewonnen. Bei den Game Awards nur Soundtrack. Findest du dennoch, und es ist fast schon eine Fangfrage, findest du dennoch, dass es zu wenig Aufmerksamkeit und zu wenig Recognition bekommen hat?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ganz große Problem ist, dass viele Leute außerhalb der Final Fantasy Community nicht so richtig verstehen, wie diese Remake-Trilogie aufgebaut ist. Also, es ist so, Remake kam doch jetzt schon vor wie 4 Jahren. Was soll dieses Spiel jetzt wieder? Also, ich glaube so, das ist nicht so transparent immer alles. Ich meine, dadurch, dass es halt auch Rebirth heißt, es könnte halt für jemanden, der keine Ahnung von Final Fantasy hat, könnte das irgendwas sein. Weißt du? Und das ist, glaube ich, der Grund, warum das so vielen SpielerInnen so ein bisschen vorenthalten ist. Weißt du? Ansonsten bin ich der Meinung, das ist total underrated, obwohl es natürlich sehr gut rated ist für das, was es ist und von den Leuten, die es gespielt haben. Aber es ist einfach nicht popular genug.
Ich meine, ich mache ja den Podcast.
Popular.
Gonna be popular. Ich mache ja den Podcast heute so ein bisschen als Jahresrückblick, wo ich so alle Monate ein bisschen durchgehe. Und ich finde, bei Rebirth kann man ja auch nochmal erwähnen, da ist ja auch unser kleiner Berlin-Trip mit gewesen, wo wir bei diesem Community-Anspiel-Event waren.
Es war im Januar,
aber es gehört ja zu Rebirth. Und ich finde, das war richtig cool. Und sowas wünsche ich mir öfters, so Möglichkeiten zu haben, dass man einfach so sich innerhalb einer Community trifft, dass man eine gute Zeit miteinander hat. Ich meine, du hast ja noch eine Tifa-Figur gewonnen, die mega teuer war.
Die also, jetzt unsere Bar
schmückt. Ja.
Als Kellnerin. Ja. Nicht Kellnerin.
Barkeeperin,
danke. Ja. Kellnerin.
Tiefers mehr als das.
Weiß auch nicht.
An der Stelle nochmal Props, dass du so ein Quiz einfach rockst.
Danke.
Dein zweites Koenix Quiz, was du gewonnen, oder zum nicht gewonnen, aber wo du mit Preis nach Hause gegangen bist.
Ja. Was nicht viel ist, aber es ist weird, dass es zweimal passiert ist. Ja.
Ja.
Nee, das würde ich mir auch wünschen. Und generell mit Rebirth war das, glaube ich, der Titel. Ich glaube, ich habe mich in meinem Leben noch nie so sehr auf den Titel gefreut. Ich war wirklich Tage, Wochen vorher. Ich konnte an nichts anderes mehr denken. Wirklich. Ich war so, die Tage vergehen nicht. Es soll jetzt endlich soweit sein. Ich kann nicht mehr.
Aber man muss auch sagen, diese Gaming Experience, dass wir uns Urlaub genommen haben und wir haben wirklich 15 Stunden am Tag gespielt und in zwei unterschiedlichen Räumen, das war auch schon geil.
Das war wunderschön.
Das war, glaube ich, die schönste Gaming-Erfahrung, die ich je mit dir hatte.
Obwohl wir sie getrennt voneinander hatten.
Ja, aber auch nicht, weil wir uns immer getroffen haben und so, warte, kann ich gucken oder bist du schon weiter? Kann ich gespoilert werden?
Also richtig so, musst du was essen? Hast du genug getrunken? Oder wollen wir mal ganz kurz raus sind in die wahre Welt, um Getränke zu holen? Und wir waren so, Was macht ihr hier alle? Warum seid ihr nicht zu Hause und spielt Rebirth? Ja, auch die Oma da hinten. Was machst du hier?
Ja, warum spielst du nicht,
Ja, nee, also Rebirth hat mich ja auch ziemlich lange, also auch über den Februar hinaus. Ich meine, gut, es kam am 29. Februar. Es war der letzte Tag des Februars. Es hat mich aber auch, habe ich gestern erst gesehen, als ich durch meine Trophies geguckt habe, dass mich das bis in den April begleitet hat. Also ich habe im April erst den Hard Mode beendet. Mhm. Das heißt, ich habe wirklich auch in der Zeit nichts anderes gespielt. Mhm. Das heißt, ich war 2 Monate in Rebirth Town und ich habe fast 200 Stunden in diesem Spiel.
Insane.
Und ich habe immer noch nicht die Platin-Trophäe.
Die ist aber auch schwer, muss man sagen. Ja, cool. Danke für dein kleines Intermezzo. Widme dich gerne deinen anderen Aufgaben. Wenn du möchtest, kann ich dich gleich zu deinem zweiten Game of the Year nochmal dazu holen.
Welches ist das?
Das ist hier unten dieses eine kleine, du weißt schon, das hier.
Ah, dieses kleine.
Ja, ja. Ja, willst du dann nochmal dazukommen?
Ja.
Okay, dann hole ich dich gleich nochmal. Wir sehen uns später, Mine.
Tschüss.
Ja. Das auf jeden Fall zu dem kleinen Intermezzo mit Mine. War schön. Hat mir jetzt gut gefallen. War eine schöne Abwechslung. Jetzt haben wir natürlich sehr viel über Final Fantasy Rebirth geredet. Hätten wir auch so gemacht. Aber kommen wir einfach zum nächsten Spiel im Februar. Denn es ist auch noch Suicide Squad rausgekommen. Kill the Justice League. Habe ich nicht gespielt. Herrlich ehrlich. Bin ich auch am Ende froh drum. Aber auch ein bisschen schade. Weil ich habe eigentlich ein bisschen Hoffnung in dieses Spiel gehabt. Ich fand, es sah in den ersten Trailern mega cool aus. Aber es ist halt so eine Geschichte von, die haben sich einfach verrannt. Und ich habe es mit reingenommen eben, weil es so ein Paradebeispiel dafür ist, wie, glaube ich, falsche Führung eines Studios so ein bisschen der Ruin eines Spiels sein kann. Plus so ein bisschen das Thema Live-Service-Games. Es ist ja so ein bisschen der Traum aller Studios und aller Publisher Spiele zu haben, die einfach auf Dauer funktionieren. Ein Fortnite ist da ja das Paradebeispiel, die diese Art und Weise, Spiele zu machen, perfektioniert haben. Mittlerweile ist Fortnite ja mehr als nur Battle Royale. Es ist ein Hub geworden für ganz viele verschiedene Sachen. Und eigentlich genau das, was Assassin's Creed damals mit dem Animus-Ding machen wollte, was niemals erschienen ist. Erinnert ihr euch da noch dran? Naja, andere Geschichte. So versuchen immer mal wieder Spiele auf den Live-Service-Train aufzuspringen. Destiny war das ja sehr, sehr, sehr lange. Auch Destiny 2 hat das meiner Meinung nach aber nicht mehr so gut drauf. Verliert meines Empfindens nach, ich müsste jetzt googeln, um genaue Zahlen zu sehen, aber auch immer mehr Spielende. Live-Service-Games ist, glaube ich, eine Kunst für sich und es ist ganz, ganz, ganz schwer. Zumal man eben um die Zeit von Leuten kompetiert. Das bedeutet, wenn ich ein Spiel rausbringe, was eine definierte Spielzeit hat, wie 70 Stunden, sagen wir mal, oder 20, dann weiß man als Spielender oder als spielende Person, ich kann jetzt 20 Stunden da rein investieren, dann ist das abgeschlossen und ich kann mich dem nächsten Projekt widmen. Ein Spiel, das darauf ausgelegt ist, dass ich das ewig lange spiele, wird mir ja nie dieses Gefühl von ich habe es abgeschlossen geben. Das heißt, das Commitment ist bei den meisten gar nicht da. Und nur wenige Spiele können das. Also nur wenige Spiele, die eine krasse Spielerschaft haben, wie ein Fortnite, wie aber auch ein WoW oder ein Final Fantasy XIV, die schaffen das, immer wieder neuen Content zu bringen und die Spielerschaft immer wieder abzuholen, weil man vielleicht auch schon so ein krasses Zeitinvest da rein hat, dass man da auch leichter wieder reinfindet. Als wenn man jetzt ein neues Service-Game anfängt und da erstmal hunderte Stunden reinstecken muss, bis man eben in diesen Grind reinkommt. Und deswegen ist, glaube ich, das Live-Service-Game, das funktionierende Live-Service-Game, der goldene Traum eines jeden Publishers und jedes Studios. Und es ist ja auch so ein bisschen das, wo sich oftmals SpielerInnen hinentwickeln, gleichzeitig aber eben auch dieses gegenteilige Phänomen ist mit: Man hat ja nur begrenzt Zeit und committet sich nur begrenzt rein. Also wenn man sich mal anschaut, wie Spiele, also der Prozentsatz an Leuten, die Spiele durchspielen, die eine begrenzte Zeit haben, wie in den Final Fantasy, Tekken ist ein doofes Beispiel, Last of Us, whatever. Diese Art von Spiele oder dieser Prozentsatz an Spielenden ist ja schon relativ gering. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass jemand über hunderte Stunden, über Monate und Jahre eben Live-Service, also es ist schwer, long story short, es ist schwer. Wir haben das mit anderen Titeln wie Foam Stars gesehen, die auch nicht funktioniert haben. Auch als sie Free-to-Play geworden sind, nicht funktioniert haben und deswegen am Ende eingestellt werden. Wir kommen auch später nochmal zu einem anderen, krasseren Beispiel, aber Suicide Squad Kill the Justice League war da das erste Paradebeispiel. Wahrscheinlich der Indie-Hit des Jahres ist Balatro. Auch mein letzter Titel jetzt für den Februar. Balatro hat, glaube ich, die Spielerschaft aufgerüttelt, aufgewühlt. Es wird wieder ein Spiel, es ist einfach und simpel, keine aufwendigen Grafiken, kein großer Schnickschnack, einfach nur ein Gameplay, das Spaß macht. Und es ist so ein bisschen so ein Phänomen, das wir jetzt auch schon über längere Zeit so ein bisschen beobachten, nämlich, dass die Spielerschaft gar nicht so krass auf den Optikwahn mehr pocht, auch wenn es schön ist, ein wunderschönes Spiel wie Final Fantasy VII Rebirth zu haben, sondern manchmal ist ein Entertaining-Gameplay oft wichtiger und interessanter als eine blendende Grafik. Könnte sich Suicide Squad wahrscheinlich auch eine Scheibe von abschneiden. Auf jeden Fall Balatro, ich habe es jetzt auch gespielt und es ist schon hart entertaining. Es ist einfach ein Roguelite mit Poker-Elementen, ohne Story. Es ist wirklich reines Gameplay mit verschiedenen Decks, die man nach und nach freischaltet, mit immer krasseren Schwierigkeitsgraden. Und da ist einfach die reine Herausforderung das Ding. Man muss einfach Taktiken für sich entwickeln, um immer größere Highscores zu kriegen. Es ist wirklich as simple as that. Und ich glaube, das gefällt vielen. Ich habe das, als ich auf Fortbildung war in diesem Monat, relativ viel gespielt, auch viel am Stück gespielt. Es tritt irgendwann eine Sättigung ein. Man kann das nicht über mehrere Tage, 10 Stunden am Stück spielen, übertrieben gesagt. Irgendwann macht es keinen Spaß mehr, muss man ganz ehrlich sagen. Aber wenn man dann so ein bisschen Abstand hat, ist immer mal wieder eine Runde eigentlich ganz geil. Und cool sind natürlich auch die kleinen Collabs, die sie haben, wo die Bildkarten, also Bube, Dame, König, quasi mit anderen Franchises besetzt sind, kann man sich einstellen, ist free, ne? Das muss man kein extra DLC für kaufen, das ist natürlich super angenehm und customer-friendly. Da sind dann Sachen bei wie ein Dave the Diver, Stardew Valley, aber auch The Witcher, Cyberpunk etc. Und das ist eine sehr, sehr, sehr coole Sache, dass sowas dabei ist, aber es ist natürlich nur ein nettes Gimmick. Dann kommen wir noch ganz kurz in den März, wo ich einfach mal 3 Spiele im Schnelldurchlauf. Hi-Fi Rush, krasses Ding, optisch cool, natürlich eine sehr schade Geschichte mit dem Studio, was danach irgendwie so ein bisschen passiert ist. Ich wünsche dem Franchise nur das Beste, hoffe, dass es da weitergeht, weil dieses taktische, nee, nicht taktische, dieses rhythmische Action-Spiel war eine richtig, richtig coole Sache, sehr kreativ, sehr, ja, ist mal was anderes, sagen wir so. Von daher sehr, sehr, sehr verdient mit in diesem Jahresrückblick. Außerdem Princess Peach Showtime. Es ist eins dieser Nintendo-Spiele, die so leicht sind, dass Erwachsene nicht so wirklich eine unfassbar gute Zeit damit haben. Ich habe aber jetzt gesehen, wie das eben auch ist, wenn das einfach ein Kind spielt. Und was das eben auch für kleine Mädchen bedeutet, wenn eben man nicht Mario oder Luigi ist, sondern mal das Mädchen. Und das ist eine sehr, sehr, sehr coole Sache, die zeigt, dass Representation einfach sehr, sehr, sehr wichtig ist. Deswegen Princess Peach Showtime, spielt es mit euren Nichten, Neffen, Kindern von euren Freundinnen und Freunden oder den eigenen Kindern, wem auch immer, aber spielt es mit jungen Menschen zusammen und schaut einfach, was das mit denen macht und denen zuzugucken ist wahnsinnig schön, wenn sie ihre eigenen Level bestreiten, manchmal vielleicht Hilfe brauchen, ganz, ganz, ganz tolle Erfahrung, kann ich sehr empfehlen. Außerdem Dragon's Dogma 2 erschien, für mich immer so ein Franchise, was ich sehr cool finde, was ich extrem beeindruckend finde, was die Welt angeht, was die Möglichkeiten angeht, Klassen, wie man mit anderen NPCs interagiert. Hab den ersten Teil schon sehr, sehr, sehr gerne gemocht. Nie beendet und so ging es mir auch mit dem zweiten Teil. Sehr, sehr, sehr gemocht. Tolle Welt, tolle Atmosphäre, aber auch nicht beendet. Weil dieser Part jetzt gerade schon hyper lange geworden ist, würde ich nämlich gerne in den nächsten Einspieler reinspringen, damit wir uns nochmal 3 Spiele anhören von einer etwas anderen Stimme, nämlich nicht meiner. Nämlich ist es der Enchigi. Auch er ist aus der Creator Academy von der Gamescom, beziehungsweise habe ihn dort kennengelernt. Mega, mega sympathischer Mensch, der sich sehr für die LGBTQA-Plus-Community einsetzt, sehr oft seine Stimme da verleiht. Und welche Spiele für ihn die Top 3 Spiele des Jahres 2024 sind, hören wir uns jetzt einmal gemeinsam an. Und ich sage, Mats ab!
Hallo, ich bin Nico oder NGigi im Internet. Ich bin Content Creator, durfte 2024 im August bei der Gamescom Creator Academy dabei sein. Und deswegen kenne ich Marvin jetzt ein bisschen und so. Und ich wurde gefragt, ob ich meine Top 3 Spiele des Jahres 2024 mit euch teilen möchte. Und das tue ich sehr gerne. Und ich fange, glaube ich, auch direkt an mit Top 3. Und das ist nämlich Backpack Battles tatsächlich. Ein Spiel, was schon im Early Access war, aber dann in 2024 seinen Release gefeiert hat. Deswegen habe ich es mal auf Platz 3 gepackt. Ist ein Inventar-Management-Spiel gepaart mit Player versus Player Elementen. Also man hat eine Rankliste und man kriegt dann in Shops in jeder Runde Items bereitgestellt, die man kaufen muss. Und diese Items muss man dann sowohl clever einkaufen, aber auch clever positionieren, muss auch Taschen dazu kaufen. Und dadurch ergeben sich halt Synergien, die schon krass sein können. Und dann tritt man in einem asynchronen Multiplayer gegen andere Leute und deren Builds an. Und ja, arbeitet sich so eine Rangliste nach oben. Und das Spiel hat mich irgendwie gefesselt, weil es zum einen halt sehr unaufgeregt ist, weil man hat für die Kauf- und Ordnungsphasen so viel Zeit, wie man will. Und es ist immer so das Spiel für mich gewesen, auf das ich mich dann zurück besonnen habe, wenn ich mal was Ruhigeres spielen wollte. Das war so mein Cozy Game des Jahres 2024. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Dann, mein zweiter Platz ist auch eine wunderschöne Indie-Perle aus Österreich, nämlich Dungeons of Hinterberg, hat auch jetzt beim Deutschen Entwicklerpreis gewonnen. Jetzt glaube ich nicht den Preis für bestes Spiel. Ich weiß nicht mehr genau, welche Kategorie wird bestimmt nachgetragen. Danke, Marvin. Aber Dungeons of Hinterberg kommt eben aus Österreich. Und man sieht im Spiel natürlich seine Nähe zu Zelda sehr an. Aber ich finde trotzdem, die Entwickler haben es geschafft, in diesem Spiel ein eigenständiges Spiel zu entwickeln mit einer sehr, sehr eigenen Note. Man spielt Luisa in im Hinterberg, einem fiktiven Ort in Österreich, der auch an österreichische Fauna und Flora so ein bisschen angesiedelt ist. Und man kommt dahin, also quasi alle Menschen in der Welt tingeln nach Hinterberg, weil dort eben Magie herrscht und magische Dungeons es gibt und die Leute dort eben ihrem Abenteuer Drang nachgehen können. Und wir sind halt auch dabei und versuchen eben da abzuschalten vom tristen Alltag. Und da kommen auch so Fragen auf wie, ja, ist das überhaupt das, was ich will? Luisa kommt von einer Rechtsanwaltskanzlei und fragt sich, ist das das, womit sie quasi ihr Leben verbringen möchte, wenn sie halt da Monster schnetzelt, Abenteuer erlebt. Und gleichzeitig merkt sie aber auch, dass in Hinterberg nicht alles ganz nach Plan läuft und irgendwie alles ein bisschen komisch ist und man versucht, Dinge zu verschleiern. Und plötzlich findet sich halt Luisa nicht nur in einem Abenteuer mit Monstern, Rollenspielelementen, Item, Loot und so, sondern auch eben in einer kleinen Mystery-Story. Und das fand ich halt bei diesem Spiel so faszinierend, weil auf den ersten Blick denkt man erst so, okay, es ist ein Zelda-Klon, macht ein bisschen was Eigenes. Man merkt auch ein bisschen die Budget-Limitierungen gegen ein Nintendo. Und je länger ich es gespielt habe, desto mehr habe ich es aber zu lieben gelernt und die eigene Stimme, das eigene Besondere dieses Spiels zu kristallisieren. Und am Ende ist es ein sehr, sehr tolles Spiel, was für sich steht und auch zu Recht Preise gewonnen hat. Deswegen, also wer Dungeons of Hinterberg noch nicht gespielt hat, kann ich wärmstens empfehlen. Ich habe es auch dann auf dem Steam Deck weitergespielt, nachdem ich es im Stream erstmal angespielt habe. Und ich habe es auch auf dem Steam Deck zu lieben gelernt, perfekt dafür angepasst, hat mir ein paar Bahnfahrten sehr, sehr versüßt. Und meine Nummer 1 dieses Jahr Wir haben von Zelda schon geredet. Es ist tatsächlich Zelda Echoes of Wisdom. Habe ich am Anfang auch nicht so auf der Karte gehabt. Ich glaube, wir hatten es alle erstmal nicht auf der Karte, weil Nintendo dieses Spiel sehr spät angekündigt hatte und sehr, sehr lange geheim halten konnte. Und als es dann rauskam, man hat dann plötzlich zum ersten Mal Zelda gespielt, waren wir doch alle ein bisschen überrascht. Ich auch. Und ich wusste nicht, was mich erwartet. Und habe dann ein Spiel vorgefunden, was es schafft, komplett sich neu anzufühlen und trotzdem sehr... ja, bekannt. Es spielt wunderbar mit den Elementen, die man eben aus A Link to the Past kennt, aus Link's Awakening. Man kommt in die bekannte Welt, aber plötzlich sind halt andere Sachen dort im Gange und man spielt eine andere Protagonistin, die nicht primär kämpft, sondern man findet sich jetzt in einem Action-Adventure-Modus, in einem Action-Adventure-Mix wieder, indem man mehr ein bisschen rätseln muss, als wirklich kämpfen. Das Kämpfen übernehmen auch andere, weil Zelda nur Gegenstände oder Monster herbeizaubern kann, sie selbst aber nur temporär dann später im Spiel mit einem anderen Modus sich zwar zur Wehr setzen kann, aber die meiste Zeit machst du das entweder durch Monster, durch Gegenstände und kombinierst dadurch. Und das ist dadurch ein komplett frisches Spielerlebnis geworden. Und trotzdem, obwohl es eine alte Perspektive hat, also die alte SNES-Perspektive, bloß in so einem 2,5D-Style, merkt man auch, dass viele Einflüsse aus Breath of the Wild und Tears of the Kingdom auch da sich eingefunden haben. Sowas wie Fast Travel, aber auch generell, auch dass man da ein bisschen mehr in der Welt an Kleinigkeiten zu entdecken hat. Also der Entdeckerdrang wurde in diesem Spiel auch wundervoll belohnt. Und alles in allem halt ein tolles, tolles Spiel, was halt nochmal zeigt, dass sich Nintendo halt nicht nur auf dem ausruht, was gut läuft, sondern auch mal gerne die Rezepte ein bisschen umdreht. Deswegen Echoes of Wisdom war meine Überraschung und damit auch mein Spiel des Jahres 2024. Honorable Mention ganz kurz, Tomb Raider Remastered, einfach weil ich die alten Tomb Raider Teile liebe und die Remastered sind super und nächstes Jahr kommen nochmal die nächsten drei Teile, 4, 5 und 6 als Remaster. Ich freue mich super. Auch nochmal ein Highlight meines Jahres. Ja, und ich glaube, damit beende ich es jetzt auch. Ja, das war mein Spieljahr 2024. Ich bin sehr zufrieden und damit gebe ich zurück ins Studio.
Ja, vielen Dank, Nico. Highly appreciated. Zelda Echoes of Wisdom ist natürlich ein starker Titel. Finde ich gut, dass du den auf jeden Fall mit dabei hast. Und weil du danach gefragt hast, hier Dungeons of Hinterberg hat bei den Deutschen Entwicklerpreis den Preis für Best Indie Game gewonnen. Das nur so als kleine Ergänzung. Ich würde an der Stelle auch direkt weitermachen, denn der Jahresrückblick ist schon recht lang geworden und der wird auch noch eine ganze Weile länger, denn wir sind erst im April. Ich habe drei Spiele für euch rausgesucht. Tales of Kenzaro, Sau ist der erste, Kenzaro, sorry. Habe ich auch damals hier im Podcast vorgestellt, deswegen habe ich den auch mit reingenommen, weil ich mir dachte, so der Rückblick ist ja auch so ein bisschen das, was haben wir in diesem Jahr im Podcast gespielt und vorgestellt und was ist davon vielleicht auch hängen geblieben, weil das ist, finde ich, auch immer so ein Indikator dafür, war jetzt ein Spiel besonders memorable oder nicht, war es gut oder nicht, weil oftmals hat man ja auch kleinere Titel, die spielt man vielleicht nicht ganz durch und dann vergisst man die auch wieder und ist dann am Ende des Jahres so, ach, das gab's ja auch, huch. Und Tales of Kenzaro Sau war so eins, das war so die Mitte von beidem. Ich habe mich schon so aktiv dran erinnert und ich war so, ach ja, klar, das gab's. War aber jetzt nicht so, dass das die ganze Zeit in meinem Hinterkopf geschwirrt hat. Ist halt so ein ganz nettes kleines Ding, wenn man vielleicht noch so Prince of Persia mäßig, das war ja auch, ist dieses Jahr rausgekommen? Nee, oder doch? Oh Gott, das habe ich ja in der Auflistung komplett vergessen. Prince of Persia Lost Crown. Warte, wann ist das rausgekommen? Haben wir das schon verpasst? Oh, das war ein Januar-Titel. Ja, das müssen wir auf jeden Fall noch. Das, stellt euch vor, ich habe das im Januar gesagt. Prince of Persia Lost Crown war ja das Roguelike Metroidvania. Ach, was für Roguelike? Metroidvania-Ding überhaupt. Mega, mega geil. Also eins der besten Spiele, die dieses Jahr auf jeden Fall rausgekommen ist. Und Tales of Kenzaro Sau war halt genau sowas nochmal, nur halt in abgespeckter und weniger. Also wenn man so einen Einstieg in das Genre haben wollte, dann war das ein gutes Spiel. Dann ist im April auch noch Stellar Blade rausgekommen, was so ein bisschen die Schwierigkeit von einem Souls-like hatte, aber so ein bisschen die Atmo von einem Nier Automata. Das war Stellar Blade und hat genau deswegen habe ich auch eigentlich Lust, das wieder zu spielen, weil das eigentlich mega, mega cool war. Es war sehr satisfying. Ich kann natürlich sowohl mit den Souls-Titeln mittlerweile durch Elden Ring, was weil es ja mein großes Elden Ring-Jahr war, wie aber eben auch mit Nier sowieso was anfangen. Jetzt ist ja auch diese Nier-Koop rausgekommen, sodass man quasi den Charakter in ein 2B-Kostüm stecken kann und dadurch spielt man quasi einfach Nier, was halt mega geil ist. Also ich denke, das werde ich auf jeden Fall mir noch anschauen. Dann ist auch Sandland rausgekommen, das letzte Spiel, an dem Toriyama-san mitgearbeitet hat, der Schöpfer von Dragon Ball, aber auch Dr. Slump beispielsweise. Er hat die Character Designs damals zu Dragon Quest gemacht. Und Sandland war eben auch eins dieser dieser Spiele. Es spielt im Prinzip in einer Wüstenregion innerhalb der Dämonenwelt. Es gibt auch eine Charakterüberschneidung zu Dragon Ball, nämlich Dabura. Jetzt gerade läuft ja Dragon Ball Daima auch, wo wir auch in der Dämonenwelt sind, wo wir auch wirklich diese Connection noch intensiviert sehen. Und Sandlet spielt eben genau in dieser Welt, wo man einen kleinen Dämon spielt. Und ich habe es nicht gespielt, habe es tatsächlich jetzt rein auf Empfehlung reingenommen, weil die wundervolle Anna von Eurogamer immer wieder davon geschwärmt hat und immer gesagt hat, wie toll das ist. Und allein deswegen, auch als Repräsentation für diese ganzen Manga-Anime-Spiele, wollte ich das auf jeden Fall mit drin haben. Mehr kann ich aber dazu auch nicht sagen. Ähnlich wie bei Hades 2, das ist nämlich in den Early Access gegangen. Hades war natürlich damals ein sehr krasses Ding, hat zu Recht viel Aufmerksamkeit bekommen, viele Preise gewonnen. Es ist sehr, 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 sehr gut. Und dass da ein zweiter Teil zu kommen, ist fast schon ein No-Brainer. Ging jetzt alles irgendwie schneller als gedacht, gerade wenn man das mit einem Hollow Knight und einem Silksong vergleicht. Wann Silksong? Hades 2 ist einfach, glaube ich, jetzt gerade in der Phase, wo viele das schon genießen, aber eben auch auf Fehler hinweisen werden. Ich glaube, dass dieses Team diesen Early Access sehr, sehr, sehr stark nutzen wird, um Hades 2 zum Full Release genau zu demselben Erfolg zu verhelfen, wie das Hades 1 damals hatte. Und ich werde bis dahin warten. Ich werde warten auf den Moment, wo es einfach polished ist, wo es geil ist und wo ich es auf der Switch 2 spielen kann, weil da habe ich Bock drauf. Und deswegen werde ich da und kann ich da nicht mehr zu sagen. Alle, die es bereits gespielt haben, von denen habe ich nur Gutes gehört. Deswegen bin ich da extrem optimistisch. Dann haben wir für 2 Stunden später auch den zweiten Teil von Hellblade gespielt, nämlich Senua's Saga Hellblade 2. Und Hellblade war ja damals so ein krasser Hype. Und ich habe das ein bisschen später gespielt als alle anderen. Und für mich war das so, ja, ist gut. Ich verstehe, was man daran mag. War jetzt nicht die krasseste Erfahrung, die ich jemals hatte, aber es war gut. Und deswegen bin ich da auch neutral drangegangen und ich habe es für einen Podcast gespielt. Wir haben eine Folge dazu gemacht und wir sind da, glaube ich, auch alle mehr oder weniger positiv rausgegangen. Aber es war jetzt nicht so, dass ich mir dachte, das ist mein Game of the Year. Und klar, Melina Jürgens, krasse Performance wieder, finde aber, dass sie nicht hätte bei den Game Awards gewinnen sollen. Also ich fand das, was Branagh gemacht hat mit Aerith, viel, viel, viel stärker, weil sie diesem Charakter einfach so ein Leben einhaucht, wie es das noch nie vorher gab. Und Hellblade ist halt Hellblade. Ich habe da keine starke und keine schwache Meinung zu. Ich bin da irgendwo in der Mitte. Von daher einfach ein Titel, dem ich relativ neutral gegenüberstehe, aber der, glaube ich, schon für die Videospielbranche und gerade auch für Xbox wichtig war, weil das einer der Titel ist, die auch mal so ein bisschen über den Xbox-Fan-Tellerrand hinausgehen. Und von daher ist es, glaube ich, für die immer so ein gutes Ding, weil sie davon nicht so viele haben. Zumindest in meiner Wahrnehmung nicht. Jetzt haben wir aber nochmal einen Einspieler dabei von jemandem, der nicht Teil der Creator Academy war, sondern jemand, der nochmal einen anderen Blickwinkel auf das Spielejahr mitbringt, nämlich der wundervolle Basti von Game 2. Als Videospieljournalist macht er nicht nur irgendwie in der Game 2-Redaktion irgendwelche Beiträge, die natürlich immer hochwertiger Natur sind, sondern er hat gerade in der Vergangenheit durch seine Reportagen auch sehr, sehr, sehr krass bewiesen, was Journalismus, Gaming-Journalismus auch alles zeigen kann. Also ihr erinnert euch vielleicht an die ganze Gollum-Geschichte und wie auch das international einfach dann durch die Decke gegangen ist. Und das ist ja nur ein Beispiel. Mittlerweile hat sich Basti ein bisschen zurückgezogen, wie er geteilt hat. Was er da jetzt im Hintergrund macht, wissen wir nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall spielt er Videospiele. Und welche seine drei Liebsten sind, das hören wir uns jetzt einfach mal gemeinsam an, wenn ich sage, Mats ab.
Hallo, ich soll euch ein bisschen was über meine drei liebsten Spiele des Jahres erzählen. Und natürlich muss ich an erster Stelle über Visions of Mana reden. Wer mich entfernt kennt und vielleicht mal die ein oder andere Folge Game 2 geguckt hat, wo ich vorkomme, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich über Secret of Mana gesprochen habe. Das ist mein, ja, absolutes Lieblingsspiel. Und mich hat es natürlich wahnsinnig gefreut, dass es dieses Jahr mit Visions of Mana das erste Mal wieder einen großen, richtigen Hauptteil dieser Reihe gibt. Und er hat mich nicht enttäuscht. Das ist das Schöne. Und ich kann aber vollkommen nachvollziehen, wenn ja Leute da draußen nicht so daran interessiert sind, gerade die halt mit der Reihe jetzt nicht wahnsinnig viel zu tun haben. Aber ich finde, es ist trotzdem einfach ein richtig fluffiges Action-Rollenspiel mit zwar, sage ich mal, nicht wahnsinnig komplexen Kämpfen, aber einfach sehr spaßigen Kämpfen. Die Welt, die so in größere Hub-Areale unterteilt ist, da wurde auch so ein bisschen experimentiert mit so Collectathon-Spielelementen, also dass man diese Welt nicht nur normal zu Fuß erkundet, sondern da auch so ein bisschen Plattforming-Elemente, Doppelsprünge, Dashes drin hat und halt eben auch Gegenstände, die man einsammeln kann, die einen dann wieder Vorteile bringen. Es macht Spaß, die Welt zu erkunden, die tatsächlich auch sehr hübsch sein kann an vielen Ecken. Man merkt, dass das Budget nicht so riesengroß ist, aber ich finde, sie haben aus diesem wenigen Budget das Beste gemacht, also rein von den Kulissen her. Stellenweise bin ich da stehen geblieben und habe das einfach nur bewundert. Ja, und wie gesagt, das gibt auf jeden Fall ein paar Mängel. Geschichte ist jetzt auch nicht so der Strongpoint der Serie, aber auch da muss ich sagen, es plätschert oft vor sich hin, es hat aber auch Momente, wo es dann richtig schön hittet, wo es einen auch ein bisschen mal bewegen kann. Und das reicht natürlich für jemanden wie mich, der halt großer Mana-Fan ist, auf jeden Fall aus, um das mit in meine Top 3 zu nehmen. An zweiter Stelle würde ich Astrobot aufzählen. Das ist einfach so das Darling dieses Jahres, habe ich das Gefühl, das AAA-Darling. Und ja, ich kann mich dem nur anschließen. Es ist ein wahnsinnig toller Plattformer, unglaublich einfallsreich, aber auch charmant inszeniert und präsentiert. Und auch sowas wie, dass es wahnsinnig krasse Spektakel gibt, die einen überraschen, wenn man einen Bosskampf hat und plötzlich die Levelarchitektur zusammenbricht und sich was vollkommen Neues auftut. Ja, es macht einfach Spaß, dem zuzugucken und sich immer wieder von neuen Ideen überraschen zu lassen. Ein richtig tolles Spiel, wo ich nur so minimale Abzugspunkte geben würde, gerade verglichen mit anderen Astrobot-Spielen, hat mir am Ende noch so ein bisschen ja die Skill-Challenge gefehlt. Also andere Spiele hatten zum Beispiel diese Speedrun-Challenge. Und das ist jetzt etwas, was sie nachgepatcht haben. Und es ist sehr gut, dass sie es nachgepatcht haben, weil das ist was, wo ich mich gerne noch drin verbissen hätte, wenn es zum Zeitpunkt des Releases schon da gewesen wäre. Aber das ist so ein bisschen Minimalkritik. Ansonsten einfach ein wahnsinnig toller Plattformer, wie ich finde. Also es ist wirklich auf einem Niveau, wie es sonst eigentlich nur Nintendo macht. Und deshalb Astrobot auf jeden Fall auch ganz weit oben. Und für mich die ungeschlagene Nummer 1 dieses Jahr, Dragon's Dogma 2. Ich muss dazu sagen, ich habe Dragon's Dogma 1 davor nie gespielt. Und ich glaube, wenn ich das hätte, wäre es vielleicht nicht an erster Stelle, ist aber nur eine Mutmaßung. Ich kann einfach nur sagen, für jemanden, der vorher noch nicht mit der Reihe in Kontakt gekommen ist, ist es fantastisch. Also ein richtig, richtig tolles Rollenspiel, das so vor allen Dingen für mich die Abenteuerlust geweckt hat, dass dort zum Beispiel Dinge wie eine Reise, ich muss von A nach B kommen, das sind Dinge, über die man sich Gedanken machen muss. Ich muss mir überlegen, was packe ich in meine Tasche? Was verdirbt vielleicht nicht? Welche Gegenstände brauche ich unbedingt? Aber auch sowas wie, ich brauche ein Zelt. Ich brauche etwas, womit ich rasten kann, weil Rasten total wichtig ist. Denn desto länger ich in dieser Welt herumlaufe und kämpfe und vielleicht Schaden nehme, dann nimmt meine maximale Lebensenergie ab. Und die kann ich nur auffüllen, indem ich raste, indem ich mich erhole. Und das sind ja Überlegungen, die ich halt sonst in einem Rollenspiel nicht anstelle, weil da kann ich easy Fast Travel machen und vorbei ist die Nummer. Es gibt eine Schnellreisefunktion, aber die ist hier halt verknüpft mit, dass ich einen Punkt erstmal setzen muss, in den meisten Fällen zumindest, und dass ich eine Ressource aufbrauchen muss. Und dadurch macht man sich über diese Reise einfach wahnsinnig viel Gedanken. Das finde ich toll und klingt ein bisschen lapidar, aber tatsächlich hilft es dabei, dass man diese Spielwelt viel, viel intensiver wahrnimmt. Und natürlich die Kämpfe, die bei Dragon's Dogma auch eine nicht unwesentliche Rolle spielen, die sind wahnsinnig toll, weil die fast so ein bisschen Sandbox-artig funktionieren. Ja, du hast gewisse Werkzeuge, mit denen du agieren kannst, mit denen du kämpfen kannst, aber du kannst auch ganz viel ausprobieren. Du kannst Dinge greifen und werfen, du kannst dich aber auch an Gegner selbst ranklammern. Und da sind einfach wahnsinnig viele tolle Momente entstanden, die sich mir sehr eingebrannt haben. Sei es zum Beispiel der zweite Kampf gegen Greif, das dann sich normalerweise in die Lüfte schwingt, wenn es zu viel Schaden nimmt und flieht. Aber beim zweiten Kampf war ich dann genau im richtigen Moment und habe mich auf das Ding gestürzt, mich festgeklammert und plötzlich reite ich mit diesem Greif Richtung Sonnenaufgang und bis zum Nest und kämpfe dort weiter gegen dieses Greifenviech. Wahnsinnig geil. Es hat sich einfach super doll eingebrannt. Ja, das Spiel hat auch seine Probleme. Es ist nicht abwechslungsreich genug, gerade am Ende. Da hätte mehr Gegnervielfalt gut getan. Und die Performance war am Anfang auch nicht so stabil, aber das war mir vollkommen egal. Ich konnte darüber hinwegsehen und ich hatte einfach sehr viel Spaß, habe sehr viel Zeit in dieses Spiel gesteckt und es war ganz, ganz toll. Dragon's Dogma 2 auf jeden Fall, ja, mein Spiel des Jahres.
Ich liebe das, dass wir jetzt auch nochmal eine komplett andere Meinung dabei haben. Da sieht man, dass er sich als Videospieljournalist nochmal mit anderen Spielen, auch eben größeren Spielen, viel auseinandersetzt und dass da ein Mana-Titel dabei ist. Also, wie er schon sagt, ne, das wundert wirklich, wirklich niemanden in dieser Liste. Vielen, vielen Dank, lieber Basti, dass du dir die Zeit genommen hast, um dabei zu sein. Wir sind jetzt mittlerweile im Juni angekommen und auch das wundert mich fast schon, dass er das gar nicht mit drin hatte, nämlich Elden Ring Shadow of Erdtree. Wenn ich jetzt einen Kuro ein Spieler hätte, dann wäre das wahrscheinlich auf Platz 1, weil es ist Elden Ring und es sind halt diese Souls Bros, die halt, glaube ich, da den krassen Deep Dive reingemacht haben. Und ich musste ja ganz ehrlich gestehen, für mich war ja so der, ich weiß gar nicht, ob es schon im Juni war, aber so Juli, August rum war ja für mich die große Elden Ring-Zeit. Und ich muss ja auch ganz ehrlich gestehen, es ist ein hervorragendes Spiel und es ist eins der besten Spiele, die ich jemals gespielt habe. Nur es ist halt ein DLC und deswegen gehört es nicht in so eine Top 3, da bin ich ganz ehrlich. Ich freue mich drauf, den zu spielen. Es wurde ja jetzt auch quasi dieses Spin-off Elden Ring-Projekt angekündigt, wo ich ganz funny die Memes dazu fand, so im Sinne von das stand nicht auf meiner Bingo-Karte, dass 3 Elden Rings rauskommen, bevor Silksong rauskommt. Finde ich gut. Shadow of Erdtree, ein ganz krasses DLC, wie ich es gehört habe. Sehr schwer auch. Plus natürlich die Art und Weise, wie sie das DLC angegangen sind, was eben Level angeht und wie man eben damit umgeht, dass manche Spieler Level 200 sind und andere sind vielleicht 120. Das ist ganz interessant, macht Spaß und freue mich drauf, das selber zu erleben. Dann natürlich ein Titel, der eine neue Erweiterung bekommen hat. Das ist auch die einzige Erweiterung in diesem Sinne, die ich mit drin habe. Final Fantasy XIV Dawntrail. Ich muss nur Final Fantasy sagen und Mine kommt immer mal so ganz kurz in den Raum rein.
Willst du? Final Fantasy?
Ja, aber Dawntrail.
Ach so.
Da nee, bist
dann
du.
Ciao.
Ja, Final Fantasy Dawntrail, ich kann auch hier nicht zu viel zu sagen. Ich fand es aber wichtig mit reinzunehmen, eben weil es ähnlich wie in WoW, was ja auch eine neue Erweiterung bekommen hat, habe ich das Gefühl, dass zumindest die Final Fantasy 14 Community so ein bisschen aktiver und präsenter ist. Also vielleicht ist es auch nur meine persönliche Wahrnehmung, aber wenn ich mir so meine Bubble ansehe und die News ansehe, dann sehe ich halt immer viel über Dawntrail oder habe viel über Dawntrail gesehen, habe viel wahrgenommen dazu. Kann natürlich auch einfach an der Blase liegen, an den Accounts liegen, denen ich folge. Aber für mich war das in diesem Jahr so ein bisschen der präsentere Titel, was die beiden großen Erweiterungen der großen MMOs angeht. Ich finde es faszinierend, dass dieses Online-RPG oder MMO, kann man auch einfach sagen, dass sich das so lange gehalten hat, dass sich das so lange zieht und dass da immer noch Storyparts kommen und dass Leute wirklich dahin gehen und sagen, Final Fantasy XIV hat die beste Final Fantasy-Geschichte des ganzen Franchises. Ich kann das zum besten Willen nicht nachvollziehen, weil das einfach 100 Stunden Realm Reborn bedeutet und das ist, wer hat die Zeit dafür? Das meine ich auch eben, als wir über Live-Service-Games gesprochen haben. Es ist ein so krasses Zeit-Commitment, bis man vielleicht an den Punkt kommt, wo die neuen Inhalte richtig gut sind. Ich kann das nicht. Ich werde das nicht können. Ich kann Realm Reborn nicht spielen. Ich werde niemals Final Fantasy XIV erleben und deswegen auch nicht Dawntrail. Es tut mir ein bisschen im Herzen weh, aber it is what it is. Auch nicht erlebt habe ich Zenless Zone Zero, fand es aber wichtig, den mit reinzunehmen, weil dieses ganze Universum, ähnlich wie Fortnite das ja aufgebaut hat, macht Genshin Impact das eben auch. Also HoYoverse, die mit ihrer Engine, die sie da für Genshin Impact etabliert haben, ja jetzt ein Spiel nach dem anderen raushauen und Zenless Zone Zero ist einfach der aktuellste Titel dieser Reihe und ich finde es faszinierend, wie wirklich jeder und jede Spielerin irgendwann in einen dieser Titel reingeht und sagt, ey, ich finde das aber jetzt gerade richtig geil. So dieses Gacha-System, was da mitkommt, das funktioniert einfach bei Leuten. Leute finden das einfach geil, so zufallsbasiert Dinge zu bekommen. Deswegen auch Pokémon TCG Pocket jeden Tag 2 Booster aufmachen, ist jedes Mal diese kleine Euphorie, wenn man doch mal was Gutes zieht und das zieht einfach bei Menschen. Und deswegen Zenless Zone Zero auch. Also war jetzt an der Stelle ein kleinerer Block mit Juni, Juli. Final Fantasy und Zenless Zone Zero entsprechend im Juli. Juni war dann Elden Ring. Es ist halt das Sommerloch. Das ist ganz klassisch, ganz typisch. Wir sehen es immer wieder. Und trotzdem sind hier Sachen rausgekommen, die ich nochmal für euch rausgepickt habe. Bevor wir aber in den August und September reinspringen, wo dann tatsächlich nochmal auch 3 krassere Sachen rausgekommen sind, würde ich sagen, hören wir uns nochmal einen kurzen Einspieler an, nämlich diesmal vom Icy Waste. Das ist der 3. und letzte im Bunde der Creator Academy, um den Blog mit den Leuten auch abzuschließen. Ihr werdet hören, auch er hat nochmal eine andere Meinung, welche Spiele er aber genau drin hat im Vergleich zu den anderen 2 aus der Academy. Bin ich sehr gespannt. Ich würde sagen, wir hören gemeinsam rein und ich sage, Mats,
ja, Marvin, erstmal vielen, 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 vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast hier. Ich freue mich riesig, mit dabei zu sein. Erstmal für die Leute, die mich nicht kennen. Ich bin Levin, bin Variety-Streamer auf der Plattform Twitch hauptsächlich. Und ich war dieses Jahr tatsächlich Teil der Gamescom Creator Academy 2024, wo ich dann auch den lieben Marvin kennengelernt habe. Und heute habe ich die Ehre, kurz etwas über meine Top 3 Spiele des Jahres 2024 zu erzählen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach auch mal direkt an bei meiner Top 3 und wir arbeiten uns dann langsam zu der Top 1 nach oben. Ich glaube, so ist das tatsächlich am spannendsten. Und auf der Top 3 für dieses Jahr ist Another Crab's Treasure für mich. Das Ganze ist ein Souls-Spiel, was aber ein bisschen kindlicher gestaltet ist. Also es hat eine süßere Grafik und nicht so dieses Düstere, was man zum Beispiel aus Elden Ring kennt. Ich habe aber auch eine bisschen besondere Beziehung zu diesem Spiel, weil ich am Anfang des Jahres wirklich unglaublich viel Zeit in diesem Spiel reingesteckt habe, weil ich bei einem $15.000 Turnier von einem Streamer mitgemacht habe, wo es darum ging, das Spiel zu speedrunnen, also das Spiel so schnell wie es geht durchzuspielen. Und ich habe gar nicht mal so schlecht da abgeschnitten, würde ich sagen. Genau, aber das Spiel, wie gesagt, ist wirklich super, super süß gestaltet. Die Bosse sind unglaublich gut gemacht. Und ich meine, für einen Souls-Game, die leben ja von den Bossen. Also die Bosse sind die halbe Miete in dem Spiel. Und die waren wirklich gut gelungen in dem Spiel. Es gab ultra viele Easter Eggs, was ich richtig, richtig cool fand, weil dadurch hattest du wirklich Spaß daran, die Welt zu erkunden. Es wurden auch viele Easter Eggs von anderen Souls-Games und so weiter versteckt. Und bei dem Spiel hast du wirklich gemerkt, dass die Entwickler dort ihr Herzblut reingesteckt haben. Deswegen würde ich sagen, verdienter Platz 3 für mich dieses Jahr. Auf der Nummer 2 ist bei mir ein Spiel, was von der Community tatsächlich erstellt wurde und nicht von den richtigen Entwicklern selber. Und zwar auf der Nummer 2 für dieses Jahr bei mir ist PokéRogue. Und PokéRogue ist ein Spiel, was bei der Community unglaublich gut ankam. Keiner hat nach diesem Spiel gefragt, aber als es da war, wussten alle, dass sie es schon immer eigentlich gebraucht haben. Das Spiel ist auch auf Twitch eingeschlagen wie eine Bombe, auf YouTube und so weiter. Und genauso hat es auch mein Herz erobert. Und PokéRogue ist im Endeffekt einfach ein Pokémon-Roguelike-Spiel. Bedeutet, du läufst nicht irgendwie auf der Overworld rum und fängst die Pokémon, sondern du bist eigentlich die ganze Zeit nur am Kämpfen. Und für jeden Kampf erhältst du Items und deine Pokémon steigen in den Leveln, wodurch du dann stärkere Pokémon besiegen kannst, weil deine Gegner-Pokémon werden auch die ganze Zeit stärker. Und das Ziel ist im Endeffekt einfach so viele Kämpfe, wie es geht, einfach nur zu besiegen und dabei nicht zu sterben. Weil wenn du stirbst, musst du bei 0, also wieder bei Level 1 anfangen. Und das kann manchmal echt frustrierend sein. Aber wie gesagt, das Spiel hat wirklich mein Herz erobert dieses Jahr. Ich spiele selber noch manchmal ab und zu. Und damit auch ein verdienter Platz 2 auf jeden Fall. Aber bevor wir zu meiner Nummer 1 kommen, möchte ich noch ganz kurz ein Spiel erwähnen, was es leider nicht auf diese Liste geschafft hat. Und das ist Black Myth Wukong. Als ich die Liste geschrieben habe, musste ich halt ein bisschen abwägen, okay, nehme ich jetzt Black Myth Wukong oder Another Crab's Treasure. Aber der emotionale Wert hat es dann doch eher auf Another Crab's Treasure gelegt. Und deswegen ist Black Myth Wukong leider nicht in dieser Liste mit drinne, obwohl das auch ein grandioses Spiel war, was den Titel Game des Jahres auf jeden Fall auch verdient hat. Aber es dann leider doch nicht für die Liste hier gereicht hat. Okay, jetzt aber genug gewartet. Was ist mein Spiel des Jahres, beziehungsweise das beste Spiel für mich dieses Jahr? Und das ist Elden Ring. Ich glaube, dazu muss ich gar nicht mal mehr so viel sagen. Ihr merkt schon, es ist auf jeden Fall sehr, sehr Souls-lastig gewesen bei mir dieses Jahr. Aber ich finde die auch einfach großartig. Wenn du so einmal diesen Punkt erreicht hast, wo sich dein Belohnungssystem aktiviert, nachdem du stundenlang auf den Boss gekloppt hast und die dann endlich zu Fall bringst, das ist einfach unbeschreiblich, dieses Gefühl. Elden Ring kam zwar nicht direkt dieses Jahr raus, aber dafür das DLC und ich würde sagen, damit zählt das trotzdem irgendwie. Und vor allem, ich habe auch das erste Mal Elden Ring erst in diesem Jahr gespielt und ich muss wirklich sagen, ich bereue keine einzige Sekunde davon. Dieses Spiel ist wirklich ein Meisterwerk. Von den Soundtracks bis hin zum Gameplay, bis hin zu den Bossfights, die unglaublich episch sind, ist dieses Spiel wirklich eine Wucht und ich kann es wirklich mit keinem anderen Spiel dieses Jahr vergleichen. Und damit würde ich sagen, ist das auch ein verdienter Platz 1 auf dieser Liste hier. Vielen, vielen Dank nochmal an Marvin, dass ich einen kurzen Auftritt in dem Podcast hier haben durfte und ich wünsche euch jetzt noch ganz viel Spaß beim Weiterplaudern und vor allem auch beim Zuhören.
Hey, das war unser beider Elden Ring, ja. Darauf ein digitales High Five. Verzögert, das du vielleicht gar nicht hörst. Ja, richtig nice. Na, Spaß beiseite. Vielen Dank auch für deine Einschätzung, deine Meinung zu diesem Spielejahr. Sehr spannend. Jetzt würde ich natürlich eigentlich gerne wissen, wie du am Ende auch abgeschnitten hast bei diesem Turnier. Ist ja krass, dass es sowas gab. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Also sehr, sehr, sehr geil. Jetzt sind aber mit August und September noch Spiele rausgekommen, die auch sehr, sehr, sehr krass sind. Also für mich persönlich erstmal Cat Quest 3 im August, weil Cat Quest, es ist so eine Nischenreihe. Ich finde es so geil. Ich habe so viel Spaß daran. Es ist einfach eine so gute Koop-Erfahrung. Es gibt zu wenig gute Koop-Spiele, aber Cat Quest 3 ist eins davon. Es ist meiner Meinung nach nicht so gut wie sein Vorgänger, aber es ist hervorragend und es macht super viel Spaß und kann das nur empfehlen, wenn ihr jemanden habt, eine Freund, eine Freundin, Partner, Partnerin, was auch immer, Geschwister, MitbewohnerIn, egal wen, nehmt diese Person, holt euch Cat Quest 3, spielt zusammen, habt eine gute Zeit. Dann im August rausgekommen und fast so schnell auch schon wieder weg, Concord. Wir waren eben bei Live-Service Games, da müssen wir Concord bei dem Jahresrückblick auf jeden Fall erwähnen. Weil es ist krass, wie schnell Sony diesen Titel aufgegeben hat. Da haben Menschen jahrelang dran gearbeitet. Da wurde ein Geld ausgegeben, um Trailer zu bewerben. Nur damit dieses Ding nach einer Woche oder so, 10 Tage, 2 Wochen, irgendwie wieder eingestampft wurde. Das Studio geschlossen. Das war's. Concord. Weg. Die Leute haben sich das so schnell, die physische Version, so schnell gekauft, einfach als Collectors-Ding, weil das niemals wiederkommen wird. Concord ist weg. Es ist nicht mal wie bei Anthem, glaube ich, wo man denkt, vielleicht kommt Anthem irgendwann zurück. Ich glaube, Concord ist einfach weg. Es ist krass. Ich finde, es ist mit einer der krassesten Geschichten der Videospielindustrie aus diesem Jahr und sehr, sehr, sehr bezeichnend dafür, was seit einigen Jahren passiert mit Stellenabbau überall. Und Concord ist da nur ein sehr krasses Beispiel dafür, dass ein Titel sehr schnell, sehr erfolgreich sein muss, damit das Geld sich lohnt, sag ich mal. Spiele sind so teuer geworden, dass sowas direkt eingestellt wird. Ich finde, dass diesen Gedanken daran insane. Komplett. Es ist wirklich verrückt und ich wünsche nur allen Leuten, die im Laufe des Jahres ihren Job verloren haben, dass sie möglichst schnell irgendwie was Neues finden und im Idealfall mit ihrem Talent auch der Videospielindustrie erhalten bleiben und dass wir in Zukunft uns auf Projekte freuen können, die sich einer globalen Audience erfreuen können und freue mich auf all die kreativen Ideen, auch vielleicht aus dem Indie-Bereich, aus dem AAA-Bereich, aber auch aus dem AA-Bereich. Also ich glaube, der AA-Bereich ist auch ein Bereich, der sehr, 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 sehr wichtig ist für die Videospielindustrie und der vielleicht oder hoffentlich auch nochmal an Bedeutung gewinnt, weil es da eben nicht um die super, super, super duper Grafik geht, sondern auch das Gameplay ein bisschen mehr im Fokus steht. Und vielleicht ist das so ein bisschen der Weg, den wir in Zukunft gehen müssen als Industrie. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das alles weiterentwickeln wird. Visions of Mana ist auch im August rausgekommen. Ähnlich wie Basti fand ich den ganz toll. Ich habe nicht die Mana-Historie wie er, finde aber, dass das unfassbar viel Charme und viel viele sympathische Aspekte mit sich bringt. Also den letzten Mana-Titel, der rauskam, den habe ich ja damals auch mit Mine gespielt. Wir haben den ja beide gespielt und waren beide hin und weg davon. Und als dann Visions of Mana angekündigt wurde, war für uns klar, den wollen wir auf jeden Fall spielen. Und ich habe ihn auch gespielt und er macht auch wirklich, wirklich viel Spaß. Und es ist mal wieder ein sehr charmantes Abenteuer. Es ist aber so ein Titel, den ich auch noch durchspielen muss und durchspielen will. Aber der auch wieder zeigt, was dieses Jahr einfach für ein krasses JRPG-Jahr war. Also alleine jetzt hatten wir schon gute Titel dabei. Jetzt mal ganz exemplarisch waren das bisher eben Final Fantasy und Visions of Mana. Aber wir werden jetzt in den nächsten Monaten noch einige Titel aufzählen. Dazu ein Zelda, was wir eben schon in der Matz gehört haben, ein Metaphor, was bisher noch nicht vorkam. Wir hatten Romancing Saga, wir hatten Dragon Quest. Also Fantasian kam jetzt auch noch im Dezember. Also ganz, ganz, ganz viele Titel, wo ich einfach nochmal hervorheben möchte, wo maßgeblich, also in den meisten Fällen, Square Enix dafür verantwortlich war, dass wir als JRPG-Fans richtig gut gegessen haben dieses Jahr. Wir hatten richtig viele gute Titel, wo wir uns wirklich das Jahr hinweg über sehr, sehr, sehr gut mit unterhalten konnten und auch jetzt für den Start des Jahres sehr, sehr, sehr starke Titel haben, wo wir quasi bis die ersten neuen Sachen rauskommen, gut mitversorgt sind. Das ist alles sehr krass, weil es Jahre gibt, wo wir auch einfach ein bisschen hungern müssen, wo nicht so krasse Perlen rauskommen. Aber dieses Jahr gab es sehr viele davon. Und das ist eine richtig, richtig tolle Sache, die ich gerade hier an diesem Punkt mit Visions of Mana nochmal hervorheben wollen würde. Und wo wir gerade schon bei Tears of the Kingdom waren, würde ich das vielleicht auch noch ganz kurz mit erwähnen wollen. Ich schreibe mal ganz kurz parallel Mine, weil der nächste Titel, da wird sie bestimmt mitreden wollen. Aber Echoes of Wisdom war so ein Titel, wo wir auch so eine kleine Verbindung mit haben. Magst du kommen wegen dem Spiel? So, wo wir eine kleine Verbindung zu haben. Es ist der Titel gewesen, den wir in Japan sehr krass verfolgt haben, weil er überall ausgehangen war, weil überall Werbung dazu war. Dadurch hatte man so eine Vorfreude. Man war so, ah, ich will ihn spielen. Und als wir ihn dann gespielt haben, war das einfach ganz toll und hat super viel Spaß gemacht. Also diese Freiheit eines Breath of the Wilds kombiniert eben mit diesem doch klassischen Ansatz war cool. Und es hat von vorne bis hinten Spaß gemacht. Die Welt zu erkunden hat Spaß gemacht. Dinge zu haben, die
Ding Dong.
Ich beende kurz meinen Satz, dass man die Welt erkunden konnte und quasi schon diese Echos sammeln konnte, bevor man eigentlich storymäßig da sein sollte, war sehr, sehr, sehr cool. Das hat Spaß gemacht. Echoes of Wisdom war ein richtig, richtig gutes Spiel. Du fandest es aber ein bisschen schwer, ne?
Ich fand es an manchen Stellen ein bisschen nervig.
Nervig?
Ja.
Ja, ich fand es nur gut, aber auch ein bisschen leicht.
Krasse Meinung.
Ja,
ich glaube, rückblickend ist mein größter Kritikpunkt an dem Spiel, dass es doch sehr repetitiv wurde nach einer Weile. Mhm. Also ist auf jeden Fall nicht das beste Zelda-Spiel, aber ich hatte trotzdem eine
aber
gute Zeit.
Aber es ist ein sehr gutes.
Ja, auf jeden Fall.
Also wir hatten schon in einer von den Matzen war es schon Platz 1.
Hm.
Und das finde ich sehr schön, einfach um da auch so ein bisschen die Meinungspluralität abzubilden.
Mhm.
Aber du bist nicht hier, um über Zelda zu reden, sondern
I am Estroban.
Können wir kurz erzählen, was du eigentlich gehört hast? Dieser Titelsong? Und ich habe irgendwann so das mitgesungen mit I am Estroban und mir so oh, ich dachte
das
immer
das sind ja echte Worte.
Ich dachte immer, er sagt so Robotergeräusche.
Ja. Ja, ich habe die Weihnachtstage und das danach mit Astrobot, mit Astro ist ja sein Name.
Ist das so?
Ja.
Oh.
Das Spiel ist ja auch Astros Playroom. Und
ja,
nicht
ja, stimmt.
Astrobots.
Du hast recht.
Das ist ja nur Astro.
Ja. Du hast auch Platin gespielt.
Ja, beides
du
sogar.
Du bist krass. Du hast richtig
ja,
Bock drauf.
Ich hatte richtig Bock drauf. Also, du hast das ja schon vor ein paar Monaten mal gespielt.
Ich habe auch hier im Podcast vorgestellt.
Genau. Und da hat mich das wahnsinnig genervt, weil ich kann nicht so gut mit vielen Geräuschen gleichzeitig. Und ich habe dann irgendwie selber was gemacht. Du saßt dann neben mir, dann kam irgendwie der Sound aus dem Fernseher, dann kam der Sound sehr laut aus dem Controller und das ist gefühlt die Hälfte des Sounds kam aus dem Controller. Und es hat mich wirklich wahnsinnig gemacht. Und deswegen war ich so, oh Gott, ich weiß nicht, ob ich dieses Spiel spielen kann, weil mir das einfach zu viel wird. So. Ich habe dann in weiser Voraussicht den Controller einfach schon mal relativ leise gestellt. Einfach, damit es nicht ganz verloren geht, aber nicht ganz so penetrant die ganze Zeit auf deinem Schoß ist.
Es ist auch anders, wenn man es selber spielt. Dann ja, nimmt man voll. Das anders wahr, weil es voll. Ist so Teil der Immersion. Und wenn man einfach daneben sitzt, dann hört man halt einfach die lauten Sounds aus dem Controller. Und es ist halt ablenkend so.
Ja, also glücklicherweise war das am Ende kein Problem mehr. Ja, und dann bin ich voll abgetaucht in Astro Bot. Also wirklich ein so fantastisches Spiel. Das muss ich wirklich sagen. Es ist eine absolute 10 von 10.
Verdient Game of the Year?
Mein Game of the Year ist es nicht. Aber es ist ganz knapp darunter. Und ich bin froh, dass es Game of the Year geworden ist.
Weil sonst hättest du dich geärgert.
Ja, bei allen anderen hätte ich mich geärgert. Hätte ich gesagt, das ist no. Aber bei Astro Bot, auch wenn es für mich nicht besser ist als Rebirth, es ist halt eine ganz andere Kategorie, meiner Meinung nach. Mhm. Und es ist auf die allgemeine Gaming-Landschaft das Game of the Year, meiner Meinung nach.
Okay.
Deswegen finde ich, es ist sehr, sehr verdient. Es ist ein unfassbar kreatives Spiel mit mega coolen Levels.
Hast du
diese richtig harte Herausforderung am Ende hat mich wirklich fast gebrochen, aber ich habe auch das noch geschafft. Und
hast du aus der Hüfte geschossen ein Lieblingslevel? Eins, das dir einfällt, wo du sagst, oh, das, da gehe ich sehr gerne hin?
Das Onsen-Level.
Ja?
Ja. Das erinnert mich an Japan.
Japan!
Und ich mochte tatsächlich diese Schwamm-Dingens.
Mechanik.
Genau. Welches Level ich auch sehr mochte, war das dieses Zeitlupen-Casino. Das hat auch richtig Spaß gemacht. Also dieses Zeitanhalten, das fand ich richtig gut.
Cool. Ja.
Ja, also Astro Bot, mega, mega gutes Spiel.
Ja.
Sollte jeder gespielt haben. Und ich finde es sehr schön, dass es im Jahr des 30. Jubiläums von PlayStation rausgekommen ist und Game of the Year geworden ist, weil das ist die Ode an die PlayStation.
Und es ist ja jetzt seit Release auch kontinuierlich mit neuem Content so ein bisschen befeuert worden. Genau. Ne? Es gab diesen Speedrun-Modus, der dazugekommen ist. Jetzt kam es eine Winterwelt, die dazugekommen ist, wo es dann endlich auch Spider-Man gab.
Ja, ich bin ein bisschen traurig, dass es keine Final Fantasy-Charaktere gibt.
Generell kein Square Enix.
Ich habe letztens geträumt, dass es welche gibt. Ich bin zu dir gekommen und habe gesagt, guck mal, Marvin, da ist doch noch ein Lightning-Astrobot. Ich war so, bin aufgewacht und bin so, warum träume ich davon?
Von allen Charakteren ist es so Lightning.
Ja, weil das war so ein, guck, das haben wir gar nicht gecheckt, dass es ja auch Final Fantasy ist. Richtig dumm.
Klar.
Ja, auf jeden Fall sehr schade, dass das Square Enix sich da aus irgendeinem Grund rausgehalten hat, weil für mich ist Square Enix auch
gehört zur PlayStation-Familie.
Gehört zur PlayStation-Familie und zur PlayStation-Historie dazu, meiner Meinung nach. Also gerade, also ne, du hast gerade ein bisschen Shit-Talking über Lightning betrieben, aber sie ist ja für mich auch ein Maskottchen der PS3 zum Beispiel.
Naja, also ich betreibe nicht Shit-Talking über Lightning. Square Enix ignoriert Final Fantasy 13 einfach komplett.
Das stimmt, was ich krass finde, weil eine ganz lange Zeit war das deren Favorite Child. Und jetzt ist es so,
sie war einfach enttäuscht. Lightning war einfach bei Louis Vuitton.
Ja, das ist schon krass.
Als
Lightning
Model.
Hat 3 Spiele bekommen. Es ist schon heftig.
Und jetzt gibt's nicht mal so ein Port.
Ja.
Warum? Ich würd's spielen. Ich hab Bock. Ich find 13 gut. Ich find 13 2 mega.
Man kann es ja nicht mal auf der PS4 spielen.
Ja.
Es ist jetzt schon die zweite Generation.
Es ist locked auf der 3.
Krass.
Ja.
Ja, aber sorry.
Aber Xbox konnte man spielen.
Ja, Xbox, Schmixbox.
So.
Genau, was ich noch sagen wollte, ist, ich liebe einfach die PlayStation. Ich liebe alles, was mit der PlayStation zu tun hat. Und deswegen,
nicht gesponsert.
Deswegen, wirklich, ist einfach nur meine Meinung. Hashtag Anzeige, keine Ahnung. Und Astro Bot verkörpert diese Liebe ganz gut und ist gleichzeitig aber auch einfach ein richtig fantastisches Spiel.
Ja. Magst du vielleicht unseren letzten Einspieler anmoderieren, weil das finde ich ganz schön, weil sie eine Wiederkehrerin ist und auch das Thema Cozy Games so ein bisschen abdeckt, was ja auch zu dir passt, weil du auch Cozy Games magst.
Ja, voll. Und deswegen haben wir jetzt in den Einspieler rein von Hey Lena.
Yes.
Und ich freue mich drauf. Mats ab.
Meine Top 3 Spiele aus diesem Jahr haben alle eine Sache gemeinsam. Und das ist jetzt ein bisschen Zufall gewesen, aber auch irgendwo ein bisschen Absicht am Ende. Und zwar kommen alle aus dem Bereich der Automationsgames. Wenn ich jetzt Zufall und danach Absicht sage, dann meine ich, dass ich so zwei Spiele sofort auf meine Top-Liste packen konnte, die zufällig aus diesem Genre waren. Und mir dann aufgefallen ist, dass es auch noch ein drittes Spiel gibt aus dem Genre, das auf dieser Liste nicht fehlen darf. Und das ist sogar meine Top 1. Aber fangen wir erstmal mit meiner Top 3 an. Das ist für mich dieses Jahr Orbound, was für mich super überraschend kam. Es befindet sich noch im Early Access. Es ist ein Automation-Game, First Person. Es ist in einem Fantasy-Setting. Wir müssen nach Erzen graben, Höhlen erkunden, Maschinen mit Dampf versorgen und all das. Wie gesagt, Early Access noch. Einige Sachen funktionieren schon richtig gut, andere sind noch sehr ruckelig. Das Bausystem ist zum Beispiel schon ganz cool und gleichzeitig in manchen Sachen ein bisschen nervig. Aber ich habe das Gefühl, die legen bisher einen ganz guten Pace so bei der Entwicklung hin. Und ja, es macht auf jeden Fall schon sehr viel Spaß. Mich hat's gehuckt. Ich freue mich auf alles, was da noch kommt. Und damit kommen wir auch schon zu meiner Nummer 2. Das ist Oddsparks. Und das ist, glaube ich, ein richtig cooles Automation-Game für EinsteigerInnen, weil man das eben auch im Koop spielen kann. Das hat wirklich ein richtig gutes Onboarding, meiner Meinung nach. Man wird da sehr gut rangeführt. So die ganzen Freischaltungen haben alle ein gutes Pacing. Und was super niedlich ist, ist, dass man sogenannte Sparks steuern kann. Das sind ja wie so kleine Wesen aus Holz oder aus anderen Materialien, die dann Sachen tragen können und dann überall rumwuseln. Das heißt, es hat so einen ganz niedlichen Wuselfaktor. Und sowas liebe ich halt immer richtig doll. Also das hat mich auf jeden Fall auch abgeholt. Und es ist halt ein wunderschönes Spiel, das man richtig gut im Koop spielen kann. So, und dann mein Platz 1. Was ich erst gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte, dass das eigentlich dieses Jahr meine Top 1 ist. Aber als mir dann die anderen zwei Spiele so spontan direkt eingefallen sind, ja, musste ich jetzt das auf die Top 1 tun. Und es handelt sich um Satisfactory. Ich denke, bei ein paar von euch, die so Fans vom Automation-Genre sind, haben das auch schon vielleicht erraten können. Denn Satisfactory hat es dieses Jahr endlich in die 1.0-Version geschafft. Und damit gab es natürlich auch nochmal ein fettes Update. Und es macht einfach weiterhin Spaß. Und ja, deswegen ist es dieses Jahr auf jeden Fall meine Top 1. Und für die, die es vielleicht ja noch nicht gespielt haben oder gar nicht auf dem Schirm hatten, dass es jetzt in der 1.0-Version raus ist, vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt, sich da vielleicht auch über die Feiertage oder so mal richtig rein zu nerden und dann eine schöne Fabrik zu bauen. Und ja, ich würde mal sagen, dann glaube ich ganz viel Spaß beim Zocken.
Irre. Also, dass Satisfactory es noch in diesem Podcast geschafft hat, wird Chris sehr freuen. Auf jeden Fall auch dir vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für deinen Titel. Ich wusste einfach, wenn du dabei bist, haben wir auf jeden Fall wieder Spiele dabei, die viele nicht auf dem Schirm haben werden. Ich finde es ganz wundervoll, da einfach wirklich so eine Vielfalt abzubilden. Und auch für diesen letzten Block und diesen letzten Part haben wir Special Guest Mine wieder dabei.
Hi.
Yay. Guck mal, ich schalte hier direkt mal wieder lauter. So, Mine, du bist wieder für ein Spiel
I
dabei.
I am Mario Party.
Genau, wir sind im Oktober angekommen und da ist unter anderem Super Mario Party Jamboree erschienen. Mhm. Und das ist ein Spiel, über das du reden willst.
Ja, Super Mario Party Jamboree ist für mich ein krasses Surprise-Titel irgendwie, weil ich habe schon mitgekriegt gehabt, dass es kommt. Ich habe aber aus irgendeinem Grund gedacht, das wäre so ein Add-on.
Ja, so ein DLC, ne?
Genau, so ein DLC.
Ja, weil es so das gleiche Logo hat, das sieht sehr gleich aus, also
ja, und ich dachte so, es ist Mario Party, was will man da anders machen? Also, das ist so wie Mario Kart 8, so. Es braucht nie wieder ein neues Mario Kart, weil es gibt Mario Kart.
Du könntest quasi einfach immer Erweiterungen rausschieben und dann ergänzt du einfach immer ein eh schon perfektes Spiel.
Genau, das dachte ich halt, so ist es halt bei Jamboree. Ich hatte das deswegen halt auch einfach gar nicht auf dem Schirm. Und als wir es dann das erste Mal gespielt haben, musste ich dann doch relativ schnell feststellen, wie anders es im Vergleich zu dem normalen Super Mario Party ist. Wie siehst du das?
Ja, also allein wie Würfel funktionieren mit den Charakteren, dass es dann nicht mehr spezifische Sachen gibt und so. Da sind schon einige Sachen anders als bei dem Mario Party davor, auf jeden Fall.
Mhm. Ja, und ich muss sagen, ich habe irgendwie mit dieser Variante sehr, sehr viel Spaß gefunden.
Mhm.
Ich weiß gar nicht, vielleicht war das einfach das richtige Spiel zum richtigen Zeitpunkt. Ich würde jetzt nicht mal unbedingt sagen, dass es unbedingt besser ist als das alte Super Mario Party. Aber irgendwie hat es mir mehr Spaß gemacht. Ich mochte das, dass man sich diese Jamboree-Partner erspielt hat, dass es halt nicht nur dann darum ging, du bist jetzt auf dem Feld gelandet, du hast jetzt diesen Jamboree-Partner bekommen, sondern du musst dich halt jetzt auch noch beweisen, weißt du? Deswegen, du hattest als Mitspielerin auch immer die Chance, noch ein bisschen was zu klauen, so.
Ich bin natürlich immer so, es könnten natürlich mehr Minigames sein, es könnten irgendwie mehr Unterschiede sein, so jeder bei den Jamboree-Minispielen hat jeder nur eins, so wenn Luigi hat immer dasselbe Minispiel, wenn du ihn als Partner holst.
Das stimmt,
so.
Aber wir haben ja auch sehr viel gespielt, wenn du das jetzt, ich sag mal, aufs Jahr gesehen immer mal wieder spielst, dann geht's, weil du hast ja so viele verschiedene Jamboree-Partner, die wir jetzt zum Beispiel auch nur einmal hatten oder noch gar nicht hatten.
Ich
weiß nicht, ob wir Mario schon hatten.
Ja, hatten wir.
Was hat denn Mario für ein Spiel?
Ja, das kann ich jetzt aus dem Kopf nicht sagen.
Weil wir Mario noch nicht
hatten. Doch, wir hatten Mario schon, auf jeden Fall.
Weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall hatte ich sehr, sehr, sehr viel Spaß damit. Und ich mag auch die neuen Bretter.
Also ja,
die
doch. Spielbretter.
Spielbretter. Klar. Sehr gerne, vor allem das vor dem Kaufhaus mag ich sehr gerne. Ich mag aber auch das mit dem Vulkan zum Beispiel. Vor allem, weil ich da auch mal richtig schön abgeräumt habe.
Ich mag das, weil ich habe da gewonnen.
Ja, dann habe ich natürlich ein positives Erlebnis damit abgespeichert. Ja.
Also für mich ist Mario Party vor allem dieses, du kannst das zu jedem mitnehmen und selbst Leute, die nicht Videospiele spielen, haben Spaß damit. Das ist für mich das Ding, weswegen Super Mario Party Jamboree für mich sehr, sehr, sehr gut funktioniert.
Ja, sehe ich auch
Zum Beispiel bei dem alten mit den charakterspezifischen Würfeln, das wäre schon wieder so eine Komponente gewesen, die so Leute vielleicht auch so ein bisschen abschrecken kann. Aber dadurch, dass jeder denselben Würfel hat, ist es wieder so, ja, ist ja wie ein Brettspiel.
Ja, genau.
Das ist, glaube ich, leichter, da auch dann mehr oder schneller reinzukommen und mehr Spaß mitzuhaben.
Ja, ich mag auch die Profi-Regeln tatsächlich. Ich finde das eine sehr coole Erneuerung. Also wir haben es ja auch jetzt schon ein, zwei Mal mit Profi-Regeln gespielt.
Gab es früher keine Profi-Regeln?
Ich glaube nicht, nee.
Habe ich gerade gar nicht auf dem Schirm.
Und das fand ich auf jeden Fall auch sehr cool. Und macht einfach richtig viel Spaß. Und ich finde, ist auch ein Spiel, wie du schon gesagt hast, das kann man wirklich einfach mit jedem spielen. Deswegen haben wir das auch sehr viel gespielt.
Check,
gutes Spiel.
Gutes Spiel. So, danke, dass du diesen Podcast ein letztes Mal beigewohnt hast. Hast du vielleicht letzte Worte für unsere Zuhörenden zum Ende des Jahres, bevor ich hier noch Oktober, November, Dezember Ende mache?
Spielt Spiele, habt euch lieb. Esst gutes Essen und bleibt gesund.
Dankeschön, liebe Mine.
Und du erzählst uns jetzt was zu Dragon Ball Sparking Zero.
Yes. Bye. Und alle applaudieren, sind so, ah, Mine. Ja, Dragon Ball Sparking Zero, Titel, auf den ich mich mega gefreut habe. Zählt zur Budokai Tenkaichi-Reihe, habe ich im Podcast auch erzählt, wo ich das Spiel vorgestellt habe, weil Budokai Tenkaichi hieß in Japan nicht Budokai Tenkaichi, sondern Sparking und Sparking Zero eben, wie so eine Art Reboot dieser ganzen Reihe aus dem Dragon Ball Universum. Es ist, jetzt wo ich es auch ein bisschen länger und intensiver gespielt habe, nicht das beste Spiel seiner Reihe. Da hätte ich mir mehr Videosequenzen gewünscht, mehr die Story direkt erleben und nicht so auf 8 verschiedene Charaktere aufgeteilt und dafür den Namek-Arc 8-mal spielen. Natürlich nicht wirklich 8-mal, weil Goku Black kam da natürlich nicht vor. Aber ihr wisst, was ich meine. Also jeder Charakter, der im Namek-Arc vorkam, spiele ich nochmal. Und ich hätte lieber einmal den Namek-Arc und dafür meinetwegen länger, als ihn 8-mal zu spielen. Aber das ist vielleicht auch nur eine persönliche Präferenz. Nichtsdestotrotz, optisch ist es natürlich sehr krass. Die Charaktervielfalt ist krass. Und es hat so viel spielerische Tiefe, was insane ist. Ich spiele das Spiel für den Story-Modus, bin ich ganz ehrlich mit euch. Ich spiele das nicht, weil ich kompetitiv irgendwie online da was reißen will. Und deswegen ist diese spielerische Tiefe für mich gar nicht so notwendig. Ich brauche das nicht so in die Tiefe. Ich spiele das sehr basic, so dass ich halt den Story-Modus schaffe und das klappt auch gut. Freue mich, das auch mit Freunden hier und da zu spielen, aber insgesamt, dadurch, dass der Story-Modus eben nicht so unendlich geil war, wie er hätte sein können, ist es für mich nicht so hoch gerankt, wie es hätte sein können. Nichtsdestotrotz tolles Spiel, das gerade eben für das Dragon Ball-Universum nochmal eine sehr, sehr, sehr coole Sache ist, nachdem wir in letzter Zeit ja eher andere Stories hatten, beziehungsweise alternative Stories, beziehungsweise Fighting Games, da nochmal so einen Story-Ding drin zu haben, ist sehr, sehr, sehr cool. Ich verstehe, wenn man das kritisiert, dass man immer dieselbe Story spielt. Ich als Dragon Ball Fan seit der ersten Stunde finde das aber sehr, sehr, sehr schön, da immer wieder so einen kleinen freshen Reminder zu kriegen, weil manchmal vergisst man ja doch einfach Sachen. Und gerade so die Filmgeschichten oder auch die neueren Geschichten hat man nicht so oft gesehen wie die ersten Folgen eben damals von Dragon Ball Z. Das dazu. Dann ist im Oktober, und Oktober ist, glaube ich, der Monat, wo wir jetzt am meisten Spiele haben, weil es auch einfach zum Weihnachtsgeschäft passt, Metaphor ReFantazios rausgekommen. Ich habe es nicht gespielt. Aber hier auch wieder sehr, sehr, sehr bezeichnend für das JRPG-Jahr, das ich bereits mehrfach jetzt in diesem Podcast angesprochen habe. Das hat ja so viel Anerkennung bekommen. Es ist in seinem Artstyle natürlich sehr krass, wie die Persona-Spiele. Es ist einfach, ich glaube, verdienterweise auf so vielen besten Listen. Ich wünsche diesem Spiel wirklich nur das Beste, damit auch in Zukunft immer mehr diese Spiele rauskommen, die einfach über eine geile Story, ein geiles Gameplay, ein geiles Art Design punkten können und Anerkennung bekommen und erfolgreich sind. Und dass diese Spiele dabei helfen, dass das JRPG-Genre noch weiter in den Fokus gerät. Genauso wünsche ich mir, dass mehr Menschen Romancing Saga 2 spielen, Revenge of the Seven. Das ist ein Remake von einem uralten Titel. Ich habe euch da auch im letzten Podcast was zu erzählt. Hört den liebend gern an. Ich kann nur nochmal wiederholen, was das für eine Perle ist. Wie geil das einfach mit diesem ganzen JRPG-Thema und wie diese Storys aufgebaut sind, umgeht. Es macht einfach so viel richtig. Und das ist ein Spiel von 93. Das ist ein Spiel, das 31 Jahre alt ist. Und ich finde, es bringt jetzt eben 31 Jahre später so viel frischen Wind in dieses ganze Genre rein. Und viel zu wenig Menschen haben es gespielt, viel zu wenig Menschen reden darüber und es sollten mehr Menschen machen. Deswegen werde ich nicht müde, euch von diesem Spiel zu erzählen. Außerdem im Oktober rausgekommen ist auch Call of Duty Black Ops 6. Und ich war immer ein Call of Duty Kind und ich habe schon ein bisschen Bock, die Story auch zu spielen, weil ich das schon sehr satisfying finde. Ich bin nicht der größte Shooter-Spieler, aber immer mal wieder kitzelt es mich dann doch ein bisschen in den Fingern und ich finde es immer wieder ganz cool, dann doch da mal so ein bisschen rein zu grinden. Und ich glaube, Black Ops 6 ist da ein gutes Ding, wenn man die Zeit dafür findet. Aber meistens tut man das nicht, weil man JRPGs spielt, die hyper lange sind. Zum Beispiel ist im November auch Dragon Quest 3 HD 2D Remake rausgekommen. Unfassbar langer, komplizierter Name dafür, dass es eigentlich einfach nur ein Remake im Stile von Octopath Traveler ist. Dragon Quest 3 ist, soweit ich das mitbekommen habe, innerhalb seiner Reihe ein sehr, sehr, sehr beliebter Titel. Ich weiß ehrlicherweise sehr wenig darüber und das soll auch so bleiben, weil ich will das gerne spielen. Ich finde, das sieht so cool aus. Ich habe es auf der Tokyo Game Show gesehen und bin echt beeindruckt davon und freue mich drauf, den Titel anzuspielen. Werde ich ihn jemals durchspielen? Keine Ahnung, weil das sind wieder 15 andere Spiele, die irgendwie rauskommen. Ich bin gerade Baldur's Gate am Spielen im Koop, was mich wahrscheinlich 500 Stunden kosten wird, aber ich find's geil, es macht Spaß und es ist richtig, richtig schön, dass so Spiele wie Dragon Quest 3 HD 2D Remake immer noch auf mich warten, die ich jederzeit einlegen kann und mit denen ich einfach eine gute Zeit haben werde. Außerdem ist rausgekommen Lego Horizons Adventures im November. Das habe ich reingenommen, nicht weil ich ein krasser Lego-Spiel-Fan bin, war ich als Kind, da fand ich das cool und es löst auch eine gewisse Nostalgie in mir aus. Aber ich habe es reingenommen, weil es auch wieder so ein Flop war. Es hat ja relativ schlechte Bewertungen bekommen. Es ist auch hier ähnlich wie dieses Peach-Spiel. Das ist halt nicht für Erwachsene gemacht. Das ist für Kinder gemacht. Und irgendwie passt es aber nicht so wirklich mit dem Horizon-Franchise zusammen, meiner Meinung nach. Also von Horizon erwarte ich mir schon so leicht anspruchsvolles Gameplay, wenn ich dran denke, wie Aloy verschiedene Parts angreifen muss, sehr zielgenau treffen muss, um sie zu zerstören, irgendwie passend klettern muss, den Gegner sich anpischen muss. Da gibt's ja so viele Sachen, die das Gameplay zu einer gewissen Forderung machen und das irgendwie aufs Lego-Franchise, das hat für mich nicht so richtig Sinn ergeben. Das hat schon bei den Ankündigungen nicht so Sinn ergeben und dass das dann auch nur so Mixed Reviews bekommt, hat irgendwie zu meinem ganzen Eindruck gepasst, wollte es aber der Vollständigkeit irgendwie nochmal mit reinnehmen. Und jetzt sind wir im Dezember und auch der Dezember hat ja nicht Halt gemacht. Es ging ja immer weiter. Das ist Fantasian Neo Dimension rausgekommen. Fantasian ist das aktuellste Spiel von dem Menschen, der Final Fantasy erschaffen hat, also der Kopf dahinter. Und der hat sich ja dann innerhalb der Geschichte irgendwann von Square Enix getrennt oder wurde getrennt oder man kennt ja nicht die genaue Geschichte. Die sind aber jetzt das erste Mal wieder zusammengekommen und haben eben Fantasian, dieses Spiel, was damals für Apple Arcade entwickelt wurde, als Neo Dimension jetzt auch für die neuen Konsolen rausgebracht, sodass es quasi frei verfügbar ist und jeder eben diese Story erleben kann. Und da in dieser Kooperation mit Square Enix, die eben dann jetzt als Publisher das erste Mal wieder mit ihm auftreten, wo auch Uematsu-san, der die ganzen ikonischen Final Fantasy Soundtracks gemacht hat, auch mit dabei ist. Und da sind eben auch Soundtracks von anderen Titeln dabei, also von anderen Final Fantasy Spielen. Da kann man Soundtracks von 16 hören, da kann man aber auch die von ganz alten Final Fantasies hören, wodurch diese ganze Experience noch mehr zu einer Art Final Fantasy wird, auch wenn es nur ein geistiger Cousin ist. Ich find's mega. Ich habe als Hidden Gem noch Symphonia reingenommen, was ich letztens gespielt habe. Auch das ist diesen Monat rausgekommen. Es ist ein, sieht erstmal, wenn man sich Screenshots anschaut, aus wie ein Hollow Knight, ist aber eigentlich ein knüppelharter Plattformer, wo man vielleicht am Anfang nach den ersten 2-3 Minuten denkt, boah, das wird aber jetzt hier eine lahme Kiste, da habe ich, boah, weiß ich nicht, ob ich jetzt durchstehe. 5 Screens weiter fragt man sich, oh Gott, ist das schwer, das wird hart und da wird noch viel Hartes auf mich zukommen. Von daher, als kleines Hidden Gem wollte ich das euch auf jeden Fall mitgeben. Habe ich letztens auch in der Story ein bisschen was zugeteilt. Also, wenn ihr so ein paar Spieleempfehlungen haben wollt, schaut da auf jeden Fall immer gerne bei Instagram bei mir rein. Da versuche ich immer so viel wie möglich zu teilen, was ich irgendwie aktuell spiele. Dann ist auch Path of Exile 2 rausgekommen in der Early Access. Ich merke nur, wie Leute da heftig reingrinden und den Spaß ihres Lebens haben. So ein bisschen das Dark Souls unter den Diablo-artigen ARPGs, sehr, sehr, sehr krasses Ding. Ich freue mich da zum Full Release reinzugehen, da ein bisschen aufzusaugen, worum es in dem Spiel genau geht und wie die Welt ist und funktioniert. Ich sehe nur diese Skilltrees, die quasi die Final Fantasy 10 Sphero-Bretter mal 1000 sind und kriege jedes Mal Kopfweh und weiß gar nicht, wie man da durchsteigen soll, wenn ich schon bei einem Baldur's Gate komplett überfordert bin, wenn ich mir ein neues Talent aussuchen soll und mir erstmal 20 Talente durchlesen muss, um zu entscheiden, welches ich am Ende benutze, ist das Path of Exile das ganze Problem wirklich in das Tausendfache potenziert. Und es ist rausgekommen, das ist wirklich der letzte Titel, den ich hier in diesem Podcast erwähnen wollen würde, Marvel Rivals, quasi ein Team-Shooter, ähnlich einem Overwatch, nur eben mit Marvel-Charakteren. Ich habe das jetzt in den letzten Wochen immer mal wieder so ein bisschen gespielt, immer mal so ein bisschen reingeschaut, verschiedene Charaktere ausprobiert. Ich finde es in Summe nicht so rund wie ein Overwatch. Ich finde es nicht so satisfying. Manchmal wünsche ich mir da so ein bisschen mehr das Treffer-Feedback und einfach die Präzision. Man merkt bei manchen Charakteren, der ist jetzt so ein bisschen wie, keine Ahnung, Reinhardt, der ist jetzt so ein bisschen wie der und der, wie Lucio. So, man sieht Parallelen, man sieht, dass es davon inspiriert ist und auch einige Mechaniken davon inspiriert sind, wie sie funktionieren. Ich finde sowas wie ein Spider-Man ich liebe Spider-Man als Superheld, aber ich finde in diesem Spiel, dieses Schwingen ist nicht satisfying, es ist komplett wild und viel zu schnell und ich komme gar nicht damit klar. Es ist einfach noch nicht auf dem Punkt, wo ich sage, es löst jetzt für mich das ab, was Overwatch für mich geschafft hat. Bin aber gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich werde das weiter verfolgen. Ich werde immer mal wieder reinschauen, weil ich ja durchaus dieses Superhelden-Ding sehr mag und das funktioniert für mich gut. Und ich glaube, dass da auch noch viel Potenzial ist, da coole Superhelden reinzuholen. Die Designs sind cool. Natürlich nutzen sie diese ganzen Marvel-Filme aus, um sie als Skins zu verkaufen. Also keine Ahnung, Doctor Strange, der aussieht wie in Multiverse of Madness oder Iron Man, der aussieht wie in Endgame oder was weiß ich. Also es ist jetzt alles nur so ein bisschen in die Tonne gesprochen. Das ist auf jeden Fall ein starker Release auch nochmal zum Ende des Jahres, der leider nicht unser Voting bei 2 Stunden später gewonnen hat. Dafür werden wir aber in der nächsten Folge dann eben Power Rangers spielen, was so ein bisschen uns zurückholt in die Zeit, wo Kuro dazugekommen ist mit Turtles, ähnliches Spielprinzip, freue ich mich drauf. Dementsprechend hört liebend gerne 2 Stunden später immer wieder rein. Ich habe es am Anfang ja schon mal erwähnt. Und ansonsten wird es natürlich auch hier weiter Podcasts geben. Wir werden euch coole Sachen vorstellen. Chronicles ist dieses Jahr zurückgekommen. Auch das müssen wir bei einem Jahresrückblick einfach nochmal festhalten. Teil 11 haben wir besprochen. Teil 12 habe ich jetzt quasi vorbereitet. Den müssen wir noch aufnehmen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und ansonsten kann ich einfach nur zurückblicken und sagen, ich habe es geschafft, dass jeden Monat ein Podcast erschienen ist, trotz der neuen Lebensumstände und des neuen Work, wie sagt man, the amount of work I have to do, workload, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Deswegen, da bin ich wirklich sehr stolz drauf. Ich bin sehr, 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 sehr dankbar für alle 24 Patronen, die noch dabei sind, die uns unterstützen, auch wenn es nur mit 2 Euro ist, das sorgt dafür, dass wir zumindest unsere Serverkosten tragen können. Also es ist herrlich ehrlich natürlich irgendwie über die Zeit immer weniger geworden. Da muss man mal sagen, wir waren schon bei über dem Doppelten. Ich glaube fast auch mal beim Dreifachen von dem, wo wir jetzt sind. Wir sind aber immer noch an dem Punkt, dass wir kein Eigenkapital, sage ich mal, aufbringen müssen, um jetzt hier das Schnittprogramm zu bezahlen beispielsweise. Und das ist so viel wert, dass dieses Hobby uns nichts kostet und dass ihr, die diese Podcasts regelmäßig hört, sagt, ey, das ist mir 2 Euro oder vielleicht auch 5 Euro im Monat wert. Das bedeutet mir die Welt und ich finde es wundervoll. Und falls irgendwer von euch, der das gerade hört und diesen Podcast hier gehört hat, denkt, ich habe auch 2 oder 5 Euro im Monat über, dann liebend gerne auf patreon.com/runways_cast. Link ist natürlich auch in der Bio. Da einfach vorbeischauen, reingehen und liebend gerne unterstützen. Einfach nur um des Unterstützens willen, weil ehrlicherweise muss man sagen, viele Podcasts exklusiv erscheinen dann nicht mehr. Immer mal wieder gibt es kleinere Sachen, die erscheinen. Wie zum Beispiel habe ich im Februar was zu Hollow Knight gemacht, wo ich quasi mit Chris drüber gesprochen habe, wo ich selber auch noch mal ein bisschen gespielt habe. Oder ja, ich habe im Februar noch einen anderen Podcast mit ein paar Gedanken gemacht. Und es erscheint immer mal wieder was, aber auch wenig, muss man ehrlicherweise sagen. Das heißt, ihr unterstützt mich bei meiner Arbeit, bei diesem Podcast. Das gilt auch manchmal für 2 Stunden später. Das unterstützt man da quasi für mich mit und auch, was ich sonst so im Internet mache. Also wenn ihr irgendwie sehen wollt, was es alles für Spiele gibt, auch teilweise versuche ich ja gerade bei Instagram auch immer mal wieder so ein paar nischigere, kleinere Titel zu zeigen, wie eben Symphonia, aber eben auch andere Sachen. Liebend gerne bei Patreon vorbeischauen, unterstützen, helfen, dass wir auch langfristig irgendwie Spiele präsentieren können, weil mir macht es auch nach fast 10 Jahren Spaß. Dieser Podcast hier erscheint jetzt fast zum 9. Geburtstag. Wir haben am 1.1. werden wir 9 Jahre alt. Und das heißt, wir sind jetzt in unserem 10. Podcast-Jahr. Und das muss man sich mal vorstellen. Nach dem Jahr sind wir 10 Jahre alt. 10 Jahre. Das ist jetzt das 10. Jahr, dass wir diese Podcasts machen. Und ich finde, das ist eine sehr coole Sache. Viele von euch sind seit wirklich 10 Jahren dabei, was insane ist, nicht alle, aber für die, die vielleicht kürzer dabei sind, ihr seid genauso appreciated wie die, die 10 Jahre dabei sind, ihr seid heftig. Ich freue mich darauf, dann am 1.1.26 mit euch den 10. Geburtstag zu feiern. Bis dahin würde ich sagen, im nächsten Jahr feiern wir dieses 10. Jahr durchweg mit geilen Podcasts, mit geilen Inhalten. Ich habe schon neben Chronicles auch noch eine coole Idee für ein Interview, was wir machen können. Also da versuchen wir einfach wieder euch coolen Content, einzigartigen Content zu machen, der sich ein bisschen unterscheidet von dem, was man sonst in seinen Feeds hört. Und damit, lange Rede, kurzer Sinn. Danke, danke, danke für ein weiteres Jahr, wo ihr unsere Podcasts gehört habt, wo ihr euch immer wieder die Zeit nehmt, um mir und uns zuzuhören. Es bedeutet mir die Welt. Passt auf euch auf, bleibt gesund, kommt gut ins neue Jahr und lasst uns gemeinsam nächstes Jahr noch mehr Podcasts rocken und erzählt liebend gerne Leuten davon, dass es uns gibt, auch dass es 2 Stunden später gibt. Lasst uns diese ganze Podcast-Familie gemeinsam feiern. Das würde mich sehr freuen. So, jetzt aber wirklich einen schönen Abend euch und oder Tag oder Morgen, wann immer ihr diesen Podcast auch hört. Mein Name ist Marvin und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis denn. Ciao.